Lasst uns Platz nehmen. Herr, im Glanz deiner Herrlichkeit sehen wir das Leben, leben von dir, tragen auch das Kreuz viel gemächlicher. Wenn du auf Jesus schaust und sagst, guck mal, was hat er alles gemacht und wie hat er alles erduldet und wie hat er alles verkraftet und wie hat er reagiert? Es hängt davon ab, wie reagiere ich auf das Kreuz. Laufe ich davon oder stelle ich mich der Sache? Und mein Thema ist, lass dich von Schwierigkeiten nicht aufhalten, nicht davonjagen, nicht vertreiben, nicht hetzen. Der Gerechte flieht nicht. Das heißt, er trägt sein Kreuz. Und für Gläubige gibt es keinen anderen Weg als den Kreuzesweg. Selbst für den lieben Gott oder für seinen Sohn gab es keinen anderen Weg als den Kreuzesweg. Also mach dich bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Das mit dem Kreuz ist so eine Geschichte. Weißt du, da sucht sich niemand raus. Und ich denke nur an diese Geschichte, wo einer auch das Kreuz getragen hat. Der kommt direkt vom Feld zurück, hat schwer gearbeitet, Simon von Kyrene, ist also erschöpft und plötzlich schreit da ein römischer Soldat, du da, komm, hilf dem, der da zusammengebrochen ist. Eigentlich, du hilfst Jesus. Wenn du dein Kreuz, sein Kreuz trägst, hilfst du Jesus. Und wenn wir das Gotteskreuz tragen. Und Gott hat, legt jedem eine Last auf und er hilft, die Last zu tragen. Das ist Kreuztragen. Das sind deine Lasten. Das sind deine Probleme. Also durchaus auch deine finanziellen Probleme, auch deine Schwierigkeiten. Das sind unsere Kreuze. Also wir suchen das nicht raus. Das wird uns einfach aufgebrummt. So, du da. Sieh. Also, und dann musst du darunter stellen, du weißt gar nicht, warum du trägst. Du fragst also, ja, wer bist du, Jesus von Nazareth, oder wie heißt du? Warum leidest du, was hast du dann verbrochen? Manchmal hat man gar nichts verbrochen. Gott testet und prüft uns. Wir müssen so Kreuzchen machen. Einfach sagen, ja, Herr, ich bin einverstanden. Und das ist Kreuz auf sich nehmen und tragen, mit seinem Schicksal nicht hadern. Zu viele Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Und werden damit nicht fertig. Also lass dich von Schwierigkeiten nicht aufhalten. Es liegt immer an dir selbst, so wie wir es gehört haben. Ich muss es tragen. Wenn du das Kreuz nicht festhältst, dich an Gott nicht festhältst, also du musst dich ans Kreuz festhalten und an Gott festhalten, um das Ziel zu erreichen. Wenn du ablässt, wenn du aufgibst, dann fällst du, dann gibt es keine Rettung für dich. Also du musst selbst dein Schicksal in deine Hand nehmen, so hart wie das klingt, ja, gib's dem Heiland. Nein, du kannst dem Heiland nur was geben, was du hast, was du angenommen hast. Wenn du dein Schicksal, dein Leben, deine Biografie akzeptierst, dann kannst du sagen, lieber Heiland, guck mal, ich werde damit nicht fertig. Ich komme damit nicht klar. Mach du das. Ich bin Minus und du bist Plus. Der Teufel möchte uns immer aufhalten. Uns zu Fall bringen, uns vom Ziel abbringen und uns von den Wundern Gottes abhalten. Was glaubst du, wie viele Segnungen du erlebst, wenn du das Kreuz akzeptierst? Dieses Ja, Herr. Ja, Herr, zu deinen Wegen. Ja, Herr, zu dem allem, was ich nicht verstehe. Und oft ist es so, du verstehst Gott nicht im Vornherein. Also glaub nicht, dass du Gott sofort erkennst, so von, wenn du die Bibel liest, du erfährst Gott immer hernach. Hinterher weißt du, Mensch, das war doch gut. Das hat mich veredelt, das hat mein Leben qualifiziert. Gott möchte, dass dein Leben ein Segen wird. Und der Teufel möchte den Segen um jeden Preis verhindern, wie es nur geht. Er möchte dich von deiner Ewigkeit abhalten und nur über das Kreuz kommen wie in der Ewigkeit. Das Lamm, das erwürgt war. Also, schlimmer als die Schwierigkeiten. Ich frage mich manchmal, was ist schlimmer als die Schwierigkeit? Als das Problem, das du bekommst, also das Kreuz. Denn nach dem Kreuz gibt es Auferstehung. Nach dem Kreuz gibt Sieg. Unter diesem Zeichen siegen wir, hat Konstantin als Losung bekommen von Gott. Unter diesem Zeichen, unter dem Kreuz siegst du, wenn du tapfer bist und beibehältst und dich nicht fürchtest. Schlimmer als die Schwierigkeiten sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Selbstgerechten, die Halberlösten und die Frommen. Die wollen das Kreuz nicht, die wollen das Kreuz wegbeten. Herr, nimm das weg. Aber das ist Wegmarkierung für dich. Das ist Orientierungshilfe. Bevor du dich von den Schwierigkeiten löst, musst du dich zuerst mal von Schwierigkeiten lösen. Und zwar richtig. Du hast das in der Hand, du verstehst, du siehst, du erkennst und sagst, Herr, siehst du, was sie in mir machen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Einsamkeit erleben. Jesus hat erst Wunder gewirkt, wenn die negativen Menschen, die Klageweiber, die Pharisäer und was weiß ich, Schriftgelehrten draußen waren. Erst als man das ganze Gejammere nicht mehr hörte und er tat seinen Mund nicht auf Jesus, als er zur Schlachtung geführt wurde. Also das ist, wenn du Kreuz trägst, die Kreuzesträger jammern nicht. Der Kreuzesträger, der bleibt still, der sagt, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also Kreuz tragen. Menschen, die viel reden und über ihre Krankheit reden, über ihre Finanzen reden, über ihr Kummer reden, über Liebeskummer reden oder was weiß ich, über was sie reden, die tragen das Kreuz nicht. Die möchten gerne das Kreuz auf andere abschieben. Oder Mitleid von anderen. Komm, hilf mir bitte, mein Kreuzchen zu tragen. Oder sie werden mit ihren Sünden nicht fertig, mit den Sünden anderer, mit den Fehlern anderer. Wenn du dein Kreuz trägst, hältst du den Mund. Bist still. Das reicht dir. Da hast nichts mehr zu sagen. Und genau das ist, wenn du das Kreuz trägst, dann schweigst du. Was willst du da sagen? Herr, habe ich das verdient? Und womit habe ich das verdient? Leide ich gerecht oder ungerecht? Was sind die Motive und der Grund und so weiter? Wenn du das Kreuz trägst und Schwierigkeiten hast, und wenn du Schwierigkeiten hast, ich möchte heute Abend ein paar Tipps geben, wie komme ich aus meinen Schwierigkeiten raus? Es ist ein großes Thema, werde ich wahrscheinlich heute Abend nicht alles schaffen, aber ich möchte euch einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen haben wir um Frauen, also die Frauen haben von 11 Uhr einen Gottesdienst speziell, und das Thema wird sein, mein Gott ist ein mächtiger Gott. 11 Uhr, Frauentreff. Da wird Schwester Nieberg, Tina Nieberg aus Dänemark, ihr Zeugnis geben, erzählen, wie Gott ihr geholfen hat. Und sie ist gemobbt worden, sie hat Verletzungen erlebt und wie sie mit ihren Verletzungen fertig geworden ist. Das Kreuz ist Verletzungen. Verletzungen erleben, Verletzungen ertragen. Und dann vergeben, am Kreuz geschieht Vergebung. Die 7 Worte Jesu vom Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du kannst erst dann erfolgreich sein, wenn du vergeben gelernt hast. Und dazu ist das Kreuz notwendig. Ohne Kreuz, indem du durchkreuzt die Schuld der anderen, deine Schuld durchkreuzt. Und viele schieben Gott, dem lieben Gott, die Schuld in die Schuhe. Ja, Herr, warum hast du mich so komisch geschaffen? Warum hast du mich mit diesen Schwächen geschaffen? Warum hast du mich da und dort hineingebracht in diese Situation? Warum bin ich nicht bei den Rockefellers geboren? Sondern in irgendein Armenhaus? Oder warum bin ich in der Leprastation zur Welt gekommen? Oder irgendwo in eine AIDS-Familie? So, viele Menschen machen nicht die anderen und nicht selbst schuldig, sondern den lieben Gott schuldig. Herr, warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Das ist das typische Warum der Kinder Gottes. Aber wenn du dich davon gelöst hast. So, das ist ein Gottesdienst. Dann am Abend haben wir auch ein gutes Thema, also morgen Abend um 19 Uhr, Gott hat auch für dich einen Zufluchtsort. Weißt du, wenn du Schwierigkeiten hast, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Du kannst nichts Besseres tun, als deinen Blick nach oben richten, nicht auf das Kreuz. In der Bibel heißt es, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So viele Menschen schauen immer auf ihr Problem. Meine Eltern, meine Lehrer, mein Pastor, meine Gemeinde, ja, was die dir alles angetan haben, das ist mal gewiss, dass die haben sehr viel angetan. Meine Regierung, meine Freunde, meine Geschwister. Aber Gott lässt es. Gott lässt die Dinge zu in deinem Leben, damit du die Dinge erlebst, und wie reagierst du darauf? Deine Reaktion ist ausschlaggebend für deinen Sieg oder deine Niederlage. Wie reagierst du darauf? In dem allem überwinden wir weit. Und am besten ist es, stille sein. Im stille sein werde dir stark. Selbst wenn der Pharao hinter dir ist und du wirst verfolgt, dann schau nicht auf die Berge, schau nicht auf das Meer, schau nicht auf das, was unmöglich ist. Du schaffst es sowieso nicht. Du brauchst Hilfe von oben. Also lass dich von deinen Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Schau nach oben, schau auf Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann Sonntag früh. Um 10 Uhr wird ein gutes Thema sein. Wir wissen, dass wir siegen werden. Halleluja. Durch das Kreuz. Wir wissen, dass wir siegen werden. Auch wenn wir auf die Nase liegen. Auch wenn wir versagen. Auch wenn wir Misserfolg haben. Auch wenn wir Fehler machen. Und je mehr Fehler du machst, desto mehr Siege hast du. Das ist paradox. Du sagst, Pastor Matthäus, was sagst du da? Denn wir, in den Fehlern werden wir stark. In den Schwierigkeiten, da reifen wir. Indem wir, da wird unser Leben zu einer Perle. Wenn da Fremdkörper eindringen in die Muschel. Da arbeiten wir und versuchen, das alles so abzuschließen und einzubauen und überwinden. Und das ist Siegesleben. Also deine Schwierigkeiten. Gott hat alles unter Kontrolle in deinem Leben. Er beherrscht dein Leben. Also lass dich von deinen Schwierigkeiten nicht unterkriegen, was es auch immer ist. Schlimmer als die Schwierigkeiten sind die Menschen, die sich immer auf andere Menschen verlassen. Oder die Christen. Christen am schlimmsten. Eigentlich sollten die Christen nur sich auf Gott verlassen. Du hast dein Leben Gott übergeben. Und deshalb solltest du deine Hilfe vom Herrn erwarten. Der Herr ist meine Hilfe, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein... Du solltest alles vom Herrn erwarten und die Menschen hast du vergessen, denn du hast dein Steuer übergeben. So, schwierige Menschen, wenn du dich an Menschen hältst und denen alles erzählst, die stänken noch mehr. Die haben noch mehr Argumente dann und so weiter. Lass dich also von deinen Schwierigkeiten nicht aufhalten. Gott hat alles unter Kontrolle. Wisse das und bedenke das und behalte das fest im Auge. Von Problemen hast du nichts. Beschäftige dich also nicht mit deinen Problemen und Problemchen. Erzähl nicht allen. Nimm das Paket und alle deine Sorgen. Werfe auf den Herrn. Schwierigkeiten sind Sorgen. Kummer, Ängste und so weiter. Das musst du das Paket nehmen und sag, hier, nimm den Dreck. Ich werde nie vergessen, ein Hippie, also in der Jesus People Bewegung, ein Hippie betet, steht auf und betet mit emporgehobenen Händen und sagt, lieber Gott, ich danke dir, du bist die größte Müllhalde des Universums. Ich kann meinen ganzen Shit zu dir bringen. Alles, was mir zu schaffen macht, ich kann alles bringen. Der Herr ist die größte Müllhalde, auch für deine Probleme. Bring sie. Du musst sie nicht tragen. Im Himmel wird es keine Schwierigkeiten geben, dort wird es keine Sorgen geben. Die musst du an der Tür vom Himmel abgeben. Die musst du an der Tür vorher abgeben. Also wenn du das nicht gelernt hast, alles, was dir Kummer bereitet, abzugeben, abzulegen. Weißt du, wenn du heute mit Flugzeug fliegst, ist es ja furchtbar im Augenblick. Da musst du dich fast nackt ausziehen. Die Jacke ausziehen, die Taschen ausräumen, Gürtel runter machen, Schuhe ausziehen womöglich und so weiter. Denn du kommst durch dieses, auch wenn diese Scanner breit ist, aber die wollen genau sehen, im Himmel kommst du nur nackt rein. Ohne Kummer, ohne Sorgen. Die wollen alles wissen. Was hast du mit? Und weißt du, du kannst alles abgelegt haben, in der Schachtel dort gelegt haben, aber was hast du in deinem Kopf noch? In deinen Gedanken. Mit welchen Gedanken trägst du noch dich rum? Gedanken des Hasses, des Neides, der Zwietracht, der Probleme. Du drehst dich da im Kreis mit deinem Kummer und kommst aus diesem Teufelskreis nicht raus. Schlimmer als die Schwierigkeiten, das bist du, weil du immer nicht nach, sagst, ja, da habe ich ein Problem und da habe ich ein Problem. Wisst ihr, mich machen manchmal Leute krank, die erzählen nur von ihren Wehwehchen, von ihren Zipperleins, von ihren Kümmerleins und so weiter. Und anstatt zu sagen, du, wir vertrauen Gott, wir haben diese Schwierigkeiten, das ist da, diese Fakten stimmen. Weißt du, Christen sind Realisten, sie sind nicht Phantasten und Spinner und die alles verdrängen. Nein, sie haben diese Probleme und vielleicht mehr als je zuvor, aber sie wissen, wo die Adresse, wo sie abladen können, wo sie Müll abladen können. Weißt du, du kannst nicht wild irgendwo deinen Müll abladen. Aber was viele Christen machen, die versuchen wild, ihren Müll loszuwerden. Und da machen sie sich strafbar. Wenn die dann irgendwo im Gebüsch da ihre Waschmaschine oder das, was nicht mehr funktioniert, ablagen. Und da musst du manchmal weit fahren, bis du einen Platz findest, wo du das abladen kannst, einen Seelsorger oder jemand. Aber selbst wenn du einen Seelsorger gefunden hast und du erzählst und tratscht und tratscht und tratscht und tratscht und tratscht, du wirst nicht fertig. Sage Gott dein Problem. Ich habe hier eines gelernt, sage Gott dein Problem und sonst niemand. Sage Gott dein Problem und sonst niemand. Also mit den Schwierigkeiten hier, also renn von deinen Schwierigkeiten nicht weg, nimm sie, respektiere sie, wie du gebaut bist. Vieles hat mit deinem Körper zu tun, mit deiner Ernährung zu tun, mit deinen Finanzen zu tun. Die Probleme, die haben irgendwo eine Ursache. Und der Herr will nicht nur das Problem behandeln, sondern die Ursache für dein Problem. Das ist, nimm dein Kreuz auf dich und folge. Schwierigkeiten sind da, das ist eine Realität und es wird immer noch geben. Und solange die Welt besteht, wird es Schwierigkeiten geben. Wird Saat und Ernte nicht aufhören und das ist auch ein Kampf, Wachstum. Schwierigkeiten werden zu Schwierigkeiten, je mehr du darüber redest. Aber wenn du ruhig bleibst, und die Zähne zusammenbeißt, und die Zunge zusammenbeißt, und dir auf die Zunge beißt vielleicht, das soll es tun. Du trägst dein Kreuz. Und wir lassen uns oft gern vom Teufel da uns kitzeln. Und herausfordern. Und so weiter. Siehst du nicht, tut es dir nicht weh, Mir tut's weh, wenn Leute mich beleidigen. Oder wenn Leute über mich negativ reden. Oder mich verfluchen. Oder mir was stehlen. Das tut mir weh. Oder mein Auto anrempeln. Und verbeulen. Verstehst du? Und so weiter. Das tut, oder mich ankratzen. Das tut mir weh. Aber ich weiß einen Arzt. Ich weiß eine Lösung. Ich habe jemanden, der mir diese Sache managen wird. Also lass dich nicht durch nette Worte irgendwo dich reinlegen. Irgendwo der Teufel kommt immer mit netten Worten und dann haut er das Messer von hinten rein. Weißt du, der Teufel kommt nicht mit bösen Argumenten. Vergiss es. Diesen Teufel gibt es nicht. Der böse und brutal kommt. Nein, der kommt so ganz fein. Sollte Gott nicht gesagt haben? Steht nicht geschrieben? Ich will euch auf Händen tragen. Das steht geschrieben, weißt du? Und dann fragst du, wo ist das, dass Gott mich auf Händen trägt? Ich stolpere ständig, permanent. Und du wirst nicht mal deinen Fuß an irgendeinen Stein stoßen. Er nimmt diesen Psalm da und hält vor, der Herr ist dein Schirm, aber wo ist das? Da regnet es alles durch. Aber du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Der Teufel kommt mit faulen Tricks und versucht dich irgendwie abzulenken. Und weißt du, du musst aufpassen. Weißt du, du hast Schwierigkeiten. Arbeite an deinen Schwierigkeiten, indem du sie nimmst und zu Gott gehst. Aber der Teufel hat alles raffiniert verstanden. Und ich sage ein paar Wahrheiten, will heute Abend ein paar heilige Kühe schlachten. Weißt du, du hast Schwierigkeiten. Und was macht der Teufel? Der lenkt dich ab. Lasst uns für Israel beten. Israel braucht meine Hilfe, meine Gebete und so weiter. Oder lasst uns für Afrika beten. Weißt du, ich habe aufgehört, für Israel, für Afrika oder was weiß ich zu beten. Ich habe so viel mit mir selber zu tun. Erst wenn ich mit mir selber fertig bin im Gebet, dann kann ich vielleicht für die und jene beten. Du solltest lieber an dich selber denken, statt an Israel. Das ist Gottes Sache. Oder Afrika oder was weiß ich, Mission oder Weltevangelisation oder Rettung unserer Stadt. Gott rettet unsere Stadt, wenn wir richtig stehen zu Gott. Wenn 10 Gerechte in Berlin sind, wird Gott Berlin retten. So wie er Ninive oder wie er Sodom gerettet hätte, wenn es 10 Gerechte gewesen wären. Und ich bin überzeugt, unser Rahab-Treffen, das hat etwas ausgewirkt. Ich habe einen Brief bekommen von einem Bruder aus München oder aus diesem Raum da unten. Ich musste um 17 Uhr oder 17.30 Uhr auf die Knie gehen. Ich hörte von eurem Rahab-Treffen und so weiter. Und ich sah Berlin in einer dunklen, finsteren Wolke, eingehüllt in einer finsteren Wolke. Und ich habe gesagt, oh, Matthäus lebt auch dort und die Gemeinde ist dort auch. Und die haben ihr Rahab-Treffen und ich habe gebetet. Und etwa nach einer Stunde Gebet, plötzlich wurde es lichterhell. Und das ist, und so weiter. Und wisst ihr, was da passiert ist? Wir haben Gott gelobt. Wir haben uns nicht an die Schwierigkeiten gehalten. Und weißt du, die Schwierigkeit ist da, die mag da sein. Attacken mögen da sein. Und der Teufel ist nicht fertig. Ich bin überzeugt, der ruht diesmal. Und Satan ließ Jesus für eine Weile frei oder laufen. Und da kommt wieder. Der bleibt nicht still, der will die Menschheit vernichten und zerstören. Aber weil gebetet worden sind und weil so viele Beter sich auf Berlin fixiert haben, ja, und da ist es plötzlich gegen, was weiß ich, eine Stunde oder nach zwei Stunden hell geworden und ich wusste, die Last ist weggenommen. Ich bin frei. Die Last ist weg. Weißt du, Gott nimmt uns die Lasten weg, wenn wir beten. Schwierigkeiten. Und du merkst gar nicht, du wusstest gar nicht, dass du in Schwierigkeit warst vielleicht. Aber da hat man gebetet, andere haben für dich gebetet. Und plötzlich ist das Kreuz leichter geworden, lichter geworden. Plötzlich ist das Kreuz vergoldet worden. Ohne Kreuz keine Krone. Ohne Kreuz keine Krone. So, Schwierigkeiten sind da, lauf ihnen nicht weg. Weißt du, es reicht nicht aus, dass du das weißt, ich habe Probleme. Oder die anderen wissen, dass du Probleme hast. Wir müssen mit den Problemen zum Herrn gehen. Und einfach zum Herrn gehen. Was mache ich, wenn ich zum Herrn gehe? Wenn du zu einer hochgestellten Persönlichkeit gehst, nimm mal an, du wirst zum Papst, bekommst Audienz. Da kann natürlich auch nicht helfen, ist auch nur ein Mensch. Aber was Besonderes ist für dich natürlich, du darfst zum Papst. Jemand hat mir angeboten sogar, Herr, mal tu das, wenn der Papst hier nach Berlin kommt, ich habe noch ein paar Karten für Sie. Das, nur ihr Name muss noch eingetragen werden. Ist es egal. Also ich reiß mich nicht darum, um diese Karten. Aber nehmen wir mal an, du hast eine Audienz beim Papst irgendwo und so weiter. Da kommst nicht mit deinen Problemen. Wissen Sie, ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Und ich weiß nicht, wie ich mit dem zurechtkomme und jenem zurechtkomme. Dann sagst du, Majestät oder Exzellenz oder was weiß ich wie, König oder Herr. Und dann wirst du anfangen, gute Sachen zu reden. Du kannst sagen, meine Familie, ich habe 4 Kinder. und habe das und das und so weiter. Und er wird anfangen, ja, wie geht's Ihnen, was machen Sie? Und versucht sich einzuschalten. Was wünschst du dir? Denk an Esther und ihre Geschichte. Die kam rein und sagt, was wünschst du dir? Zuerst wurde dem Herrn gedient, dem König gedient. Erst wenn dem Herrn gedient worden ist, dann profitierst du davon. Wie wird man mit Schwierigkeiten los? Oder wie wird man Schwierigkeiten los? Nicht, wenn man wegläuft, sondern indem man dem Herrn dient, den Herrn anbetet, den Herrn preist, den Herrn lobt, über den Herrn groß redet. Und selbst du hast vielleicht nichts Großes zu erzählen, weil du nichts Großes erlebt hast. Wer hat uns von uns schon was Großes erlebt? Überleg einmal, selbst wenn ein Toter aufersteht, ist auch nichts Großes. Das ist nichts Besonderes, also das ist keine Sensation, wenn er wieder zu sich kommt, wenn er aus dem Koma erwacht. Aber das Größte ist, mir sind meine Sünden vergeben. Ich bin eine neue Schöpfung und ich habe den Heiligen Geist empfangen. Das ist das Gewaltigste. Und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da hast du so viel Grund, über Gott und Glauben zu reden und so weiter. Und dann fängt Friede an, aus deinem Körper zu fließen. Dann fängt Freude aus deinem Körper zu fließen. Und dann fängt Leben durch deinen Körper pulsieren. Und du steckst an. Weißt du, es gibt Krankheit, dass man ansteckt mit Krankheit. Und man kann ansteckend werden auch durch Gesundheit. Und leider viele Christen verpassen und versäumen, ansteckend zu sein in Gesundheit. Sie sind ansteckend mit Problemen. Weine und verstehst du, und dann flirren alle schon auf einmal dann. Ach, wie arm, wir haben kein Geld. Und Deutsche sind Weltmeister in Jammern. Deutsche sind Weltmeister in Jammern. Und die sollten aufhören zu jammern. Wir haben so gut. Guck mal, wenn du in Griechenland leben würdest oder was weiß ich, in der dritten Welt irgendwo, dann könntest du vielleicht jammern heute Abend, aber du hast keinen Grund zum Jammern. Du hast so viel Grund zum Danken. Unsere Infrastruktur steht noch, unsere Wirtschaft floriert noch ein bisschen so recht und schlecht, aber da ist noch alles da. Wie viel Grund hatten wir zum Danken? Wir haben keinen Krieg, keiner ist von uns im Gefängnis, keiner wird beleidigt groß. Schwierigkeiten sind da. Weißt du was? Gott möge mir vergeben, dass ich so denke. Aber die meisten Probleme, die wir heutzutage hier unter uns Menschen in Deutschland haben, ist Schlaraffenprobleme. Sind Schlaraffenprobleme. Ach ja, da zwickt es. Oder Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Weißt du, da gibt's Sozialamt. Und heute wird von unseren Ämtern noch geholfen. Ob es morgen das sein wird, weiß ich nicht. Aber wir haben Schlaraffenmentalität entwickelt. Ach, das muss alles wunderbar zufliegen. Und wehe, es klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Wir haben Hartz IV. Wenn du arbeitslos wirst, stell dir mal vor, du wärst in einem Land, wo das alles gar nicht wäre. Du hast nicht mal einen Garten, wo du deine Rüben anpflanzen könntest. Oder eine Gurke oder Melone. Aber wir haben hier alles. Und wir haben so viel Abfall noch dazu. Also dann den runden, nicht, wie heißt der, runder Tisch nicht? Die Tafel, also da wird sogar gespeist, Arme können hingehen und kriegen was. Also wir haben so viel Gutes, dann gibt es noch in manchen Gegenden Suppenküche. Also bei uns muss keiner hungern. Du solltest Gott danken, dass du in Deutschland leben kannst. Und du solltest über Deutschland nicht so schimpfen, auch wenn sie schlecht ist. Natürlich, im Himmel wird es besser werden. Und im Schlaraffenland, da war es mal gut. Aber ich weiß nicht, wo Schlaraffenland liegt. Bisher konnte mir noch niemand erklären, wo Schlaraffenland ist. Verlorene Paradies vielleicht. So, studiert deine Bibel und da findest du auf jeder Seite einen Grund zum Danken. Dank dem Herrn mit frohem Mut. Danken ist ein Opfer. Verstehst du nicht nur, dass du ein Dankopfer bringst, nein, du solltest Gott danken und sich zwingen. Ich danke auch, wenn es mir stinkt. Und das mache ich. Ich mache ganz bewusst, Danken ist eine bewusste Sache. Ich danke auch, wenn alles katastrophal ist. Ich danke, Herr, dass ich noch leben darf, dass ich jeden Tag noch aufstehen kann und dass ich noch atmen darf und dass es noch Sauerstoff gibt und dass wir noch nicht radioaktiv verseucht sind. Das ist Grund zum Danken. Und dass du dich noch fortbewegen kannst. Sonst müsstest du da irgendwo unter einem Baum sitzen. Aber du bist unter Menschen heute. Du bist in der Gemeinde. Du hast Grund zum Danken, dass du fortkommen kannst und so weiter, dass du noch telefonieren kannst. Stell dir mal vor, das alles gibt es nicht mehr. Jesus sagt und lehrt uns immer wieder, schaut nicht auf deine Probleme und so weiter. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Und ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet meine Zeugen sein. Weißt du, Gott hat uns herrliche Verheißungen gegeben. Jesus hat darauf hingearbeitet, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Und hast du nicht Grund, dem Heiligen Geist zu danken, dass der Heilige Geist da ist, der dich tröstet, der dich ermutigt, der dich stärkt, der dich weckt, der dich erinnert? Der Heilige Geist ist ein fantastischer Erinnerer. Nicht einmal deine Notizzettel sind so gut wie die Erinnerung vom Heiligen Geist. Er sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Du siehst so viele negative Fälle in der Zeitung, lauter Mörder, Verbrecher und was weiß ich, und kannst sagen, lieber Gott, ich danke dir, vielleicht wäre ich einer dieser Verbrecher. Vielleicht wäre ich einer dieser Räuber. Vielleicht wäre ich dieser einer. Wenn du mich nicht gehalten hättest, wäre ich einer geworden. Aber dank der Liebe und Güte Gottes, Gott hat uns erhalten bis zu dieser Stunde. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Und der Gott, der uns bis hierher geholfen hat, warum soll er uns nicht weiterhelfen? Der Teufel versteht also die Menschen, die Kraft zu rauben. Und die Kraft deines Glaubens liegt im Danken. Nicht nur im Denken, im Danken. Und der Teufel möchte die Christen unschädlich machen, impotent, geistlich, beschäftigt sie mit belanglosen Zeugs, betet für Israel, geht dorthin und missioniert dort. Eigentlich, Gott zeigt uns, wo und wie wir missionieren sollen. Gott will nicht, dass wir unsere Energie, unsere Kraft, unseren Geist, unsere Freude verschleudern. Wir sollen dort evangelisieren, wo Gott uns zeigt zu evangelisieren. Aber zuerst einmal müssen wir selber evangelisiert werden. Und das heißt, ich muss zuerst mal die gute Nachricht begriffen haben. Ich muss zuerst mal im Wort feststehen. Ich muss voll Heiligen Geistes sein. Aber der Teufel versucht uns immer umzulenken, mit was anderem zu beschäftigen als das, was Gott will. Und das sind unsere Schwierigkeiten. Immer Probleme. Da die Kinder. Gib doch deine Kinder Gott ab. Das ist so einfach. Hast du schon dein Kind oder deine Kinder Gott geweiht? Wenn du das getan hast, wenn du deine Kinder Gott geweiht hast, dann soll Gott um deine Kinder sich sorgen. Und du dankst dann, Herr, ich danke dir, dass du meine Kinder angenommen hast, dass du für meine Kinder streiten wirst, dass du meine Kinder verteidigen wirst, dass du meine Kinder segnen wirst, dass du meinen Kindern Arbeit geben wirst. Es kommt alles von dir. Du kannst sowieso nichts tun, auch wenn du denen dreimal am Tag anrufst. Du gehst ihnen nur auf Nerven. Aber wenn du dankst, wenn du Gott auf Nerven gehst, dann wird er sich um deine Kinder erbarmen. Denn du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Also gib deine Kinder Gott ab. Gib deinen Mann Gott ab, deine Frau Gott ab. Und wenn du das gemacht hast, dann wird der Herr für sie sorgen. Aber doch, ja Herr, wie geht's ihnen? Kannst du nicht nachgucken? Dann schickst du jemand hin. Weißt du, das ist Belästigung. Und Gott will gelobt werden. Fang an, Gott zu danken, dass er für alles gesorgt hat, dass er alles wunderbar gemacht hat. So, mit was beschäftigt uns der Teufel noch? Mit Krankheiten. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. In seinen Wunden sind wir geheilt. Dank Gott. Bei mir wächst der Finger nicht. Oder mir gehen die Haare aus. Oder sonst was. Nein, danke Gott, dass der Herr etwas für dich vorbereitet hat, einen vollkommenen Leib, einen verklärten Leib. Und wenn diese Hütte abgebrochen wird, wir haben einen Bau von Gott. Fang an, für den neuen Leib zu danken, den du im Himmel haben wirst. Hast du schon für den Leib Gott gedankt, für die fitten, fertigen, flinken Füße, dass du springst und tanzt und jubelst vor lauter Freude im Himmel? Fang an, für das neue Leben in Gott zu danken. Und neue Leben ist nicht nur, dass du hier bist. Oh, lieber Gott, uns geht's so schlecht. Nein, danke, danke, dass dir eines Tages so gut wird und so gut gehen wird, dass alles, was hier in dieser Welt passiert, alles in den Schatten stellen wird und gar nicht der Rede wird. Dass du an das Vorige gar nicht mehr denkst und gar nicht mehr interessiert bist. Und nicht nur, was Gott mal dahin gegeben hat, darüber sollte man nicht mehr reden. Also das waren die heidnischen Götter, Kananiter und so weiter, was da passiert, die Völker, die vertrieben worden sind, die sollen nur nach vorne schauen und nicht nach hinten. Und das ist wahres Christenleben. Beschäftige dich nicht mit deinen Problemen. Lass Gott das letzte Wort haben, dass er die Kontrolle in deinem Leben hat. Beschäftige dich nicht mit Krankheiten. Was es auch immer ist. Tumor und Krebs. Und was weiß ich. Was noch für Krankheiten. Die gibt es. Und wenn du an diesen Krankheiten stirbst, ich darf dir eines sagen, du gehst zu Gott, wenn du Kind Gottes bist. Aber ich sage dir eines, die Krankheit nimmst du nicht mit in den Himmel. Das Problem, das du hier hast, wirst du nicht in den Himmel nehmen. Das wirst du alles hier lassen, für den Teufel. Das solltest du an Sorge nachher, diese Altlasten. Das sind Altlasten von dieser Welt. Ja, und er wird sich Kopf zerbrechen müssen, wo er das alles hinbringen wird. Die Erde floh und es wurde keine Stadt mehr gefunden, diese ganze Müllhalde. Aber wir sollten viel mehr uns auf den Himmel fixieren. Geschwister, der Teufel hat es fertiggebracht, uns nur auf diesseits, dass wir uns konzentrieren. Nur auf diese Welt. Nur auf das Vergängliche. Nur auf das Sichtbare. Aber wir haben auch ein Jenseits. Halleluja. Ich habe ein Jenseits. Und wenn wir von dieser Erde gehen, wir haben ein Haus bereitet von Gott. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann, wenn er wiederkommt, dann werden wir Dinge erleben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz je geglaubt hat. Aber ich häng doch an diesem Leben. Was ist dein Leben? 70, 80? Und wenn ganz hoch kommst, wenn du viele Vitamine schluckst und Minerale und was weiß ich noch, irgendwas, dann kannst du noch 120 Jahre werden. Aber jetzt ist ein Mensch gestorben, eine Frau, glaube ich, 115 Jahre alt. Also das ist, was der älteste Mensch zur Zeit gewesen ist. Aber was nützt das alles? Das Leben geht vorbei. Dieses Leben ist nur eine Brücke, nur ein Übergang. Und wir haben einen Bau von Gott. Also lass dich von Schwierigkeiten nicht kaputt machen, dass du dein Heil, deine Freude am Herrn verlierst. Und je größer die Freude am Herrn ist, desto geringer ist der Schmerz. Weißt du, was Narkose ist? Soll ich dir sagen, was Narkose ist? Diejenigen, wo Krankenschwestern sind, die können mir sagen, was Narkose ist. Narkose ist nichts anderes wie Lachgas. Dann atmest du Narkose ein und du bist dann im siebten Himmel. Dann können die an dir skalpieren, du spürst es nicht mal. Lachgas. Und ich sage euch, Geschwister, ich habe eins entdeckt in meinem Leben, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Du brauchst den Heiligen Geist, das ist das Lachgas. Dass du Freude hast, dass du den Teufel auslachst. Du sagst, du kannst mir Kopf abschneiden, du kannst mir Hand abschneiden, du kannst mir alles abschneiden, du kannst mich von überall abschneiden und so weiter, aber du kannst mich nicht zerstören. Ich habe den Heiland. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das mag schizophren sein. Das mag verrückt sein. Du sagst ja, aber wir sind noch in dieser Welt. Aber wenn du lachst, dann triumphierst du. Der, wo nichts zu lachen hat, der hat auch keinen Triumph. Wir müssen ja mit Christus auf dem Triumphwagen sitzen. Wir sind mit Christus auf dem Triumphwagen. Wir haben gesiegt, wir werden siegen, wir werden durchkommen, wir werden schaffen mit Gottes Hilfe. Wird mein Haus gerettet werden? Ich sorge mich nicht um meine Kinder und meine Enkelkinder. Ich weiß, der Herr bringt sie durch. Ich habe sie Gott geweiht. Fast alle meine Enkelkinder habe ich Gott geweiht, sogar selber gesegnet. Meine Kinder habe ich getraut und Gott vertraut und Gott anheimgestellt. Und ich weiß, es wird alles gut werden. Und selbst wenn Schwierigkeiten wären, ich weiß, Gott wird uns durchbringen. Gott trägt uns durch. Ich habe mich Gott anvertraut. Es ist genauso wie im Flugzeug steigen oder im Zug steigen. Ich muss mich dem Schaffner anvertrauen. Und ich vertraue dem Schaffner. Ja, und wenn er besoffen ist, was ist dann? Und es passiert auch öfters, dass Zugschaffner betrunken sind und schlafen. Aber es ist egal, das ist seine Verantwortung. Ich vertraue dem Zug. Ich bin hier drin, ich bin in Jesus Christus, auch wenn es nicht vollkommen ist, auch wenn nicht alles perfekt ist und wenn vielleicht mal eine Achse bricht. Wie viele Achsen brechen bei diesen Schnellzügen? Weißt du, es passieren Katastrophen, es gibt Katastrophen. Sag nicht, dass es keine Katastrophen gibt. Aber die Bibel sagt, wenn du Gott vertraust, es wird dich nicht treffen. Und wenn es dich doch trifft, der Herr holt dich raus. Das ist das Geheimnis. Der Herr holt dich raus. Diese Tage habe ich irgendwo von einer Amerikanerin, einer Sportlerin, ein Hai hat ihren Arm abgebissen und die surft weiter fleißig und ermutigt andere und hat sich nicht unterkriegen lassen und so weiter. Sie ermutigt andere und sie macht noch vieles andere mehr. Eine kreative junge Frau, obwohl ein Hai ihr den Arm abgerissen hat und abgebissen hat, sie macht weiter, sie lässt sich nicht einschüchtern. Der Teufel möchte uns einschüchtern. Und ich korrespondiere mit einem jungen Mann, glaube ich 25, 26 ist er, ohne Glieder, oder suchen nach Körperteile und dienen Gott und ermutigt andere. Sohn eines Pastors sogar, als das Kind geboren wurde, ist der Vater sagte, lieber Gott, was habe ich verbrochen, dass du mir einen Sohn schenkst ohne Beine und ohne Arme? Und mittlerweile dient und predigt er, und er erreicht, in seiner Schwachheit erreicht er mehr als mancher Pastor. In seiner Schwachheit erreicht er mehr. Warum? Weil er über die Dinge steht. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Gewiss, er muss auf den Stuhl gesetzt werden und muss getragen werden und im Rollstuhl muss er sitzen. Aber der kann da, weißt du, wenn jemand leidet, der kann andere ermutigen, im Glauben. Und kann sagen, guck mal, mir geht's auch nicht besser. Paulus sagt, als er da in Kleinasien irgendwo war, einen Brief schreibt, dann sagt er, ihr habt mein Wort angenommen, obwohl ich in Schwachheit vor euch stand. Vielleicht hat er gezittert, vielleicht Fieber gehabt, Malaria oder was weiß ich, also irgendeine Krankheit. Ihr habt mich angenommen als ein Diener Gottes, obwohl ich in Schwachheit vor euch stand. Sogar Menschen, Männer und Frauen Gottes stehen in Schwachheit und dienen in Schwachheit. Und wir sollen uns nicht von Schwachheit unterkriegen lassen. Schwachheiten werden immer kommen. Du wirst immer schwache Momente haben. Du wirst immer wieder mal schwach. Und der Teufel wird versuchen, irgendwo dir ein Bein zu stellen. Aber wir dienen Gott weiter. Wir sollten uns weniger da mit diesen Krankheiten oder Fehler und Sünden anderer Leute beschäftigen. Oder mit Irrlehren beschäftigen. Weißt du, oder mit Freimaurer oder was weiß ich, mit welchen Leuten auch immer. Wir sollten vielmehr mit Gott uns beschäftigen. Aber der Teufel versteht, ja, die Kapitalisten, die Materialisten, die machen das, die wollen diese eine Weltordnung machen. Lass doch die machen. Die haben es noch nie geschafft und die werden es auch nie schaffen. Weil ich weiß, Gott hat Kontrolle über diese Dinge. Aber der versucht, die Christen so impotent zu machen, dass sie nicht mehr beten, nicht mehr Bibel lesen, die kommen nicht mehr dazu, da wird so viel. Und das Angebot ist gewaltig auf dem Sektor. Wir sollen uns nicht mit toten Werken beschäftigen. Und Schwierigkeiten sind tote Werke, die bringen nichts. Leute werden nur verrückt. Es gibt so viele verrückte Leute und sogar Christen werden verrückt. Da reist ein Doktor, ein Heilungsprediger durch die Welt, durch Deutschland, nicht durch die Welt, und verkauft sogar den Leuten Wecker. Weißt du, dass sie alle 10 Minuten geweckt werden. Damit sie wieder am Herrn erinnert werden. Ist das nicht Blödsinn? Wenn der Heilige Geist dich nicht erinnert, dann brauchst du nicht den Wecker da irgendwo. Und der piepst sogar bei uns manchmal auch hier, dass Leute so einen dummen Wecker gekauft haben. Also Leute werden blöder und blöder. Ein Wecker. Dass du wieder betest. Dass du wieder den Herrn suchst. Und dann Gemeinden, also diese großen Gemeinden hier in Berlin, hat, weißt du, da ist das versaut worden. Da sind die Leute versaut worden hier in Berlin und werden erst krank. Der Doktor sollte doch wissen, Arzt, Mediziner, der sollte doch wissen, dass ich, wenn ich ständig geweckt werde und so weiter, dass meine Nerven kaputt gehen. Immer ständig, ich muss beten. Oh, weißt du, wann schlafen Sie? Nein, ich sag das, ihr wisst ja, wovon ich spreche. Und das ist krankhaft. Sogar der Arzt verschaukelt die Leute hier. Und der Teufel sitzt auf den Nerven. Dämonen sitzen auf den Nerven und versuchen die Nerven der Leute kaputt zu machen. Da ständig, mitternachts um 12 Uhr müssen wir beten. Von wegen. Du musst nicht beten, denn der Heilige Geist sagt, bete, dann bete. Und der sagt dir, und der wird dich nicht stressen. Der Heilige Geist stresst niemand, Leute. Aber der Teufel macht den Leuten Schwierigkeiten. Gott macht niemand zu einem Nervenbündel. Tatsächlich. Ich garantiere, in ein paar Wochen haben wir lauter Nervenbündel von diesem Kaliber, von diesen Leuten. Oh, die werden schon zittern. Alle 10 Minuten kriegen sie so Kurzschluss. Ja. Also ich verstehe nicht, wie Margis oder wie Spitzer, dass sie solche Evangelisten einladen können und dann Wecker dort verkaufen lassen in der Gemeinde. Verstehe ich nicht. Also, aber solche Dummheiten machen sie. Das ist vom Herrn. Vielleicht für ihn, dass er, der Arzt, der Doktor braucht das. Aber nicht du und nicht das gemeine Volk. Das gemeine Volk braucht Ruhe. Dem Volk Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Die sollten sich lieber im Schaukelstuhl setzen und sagen, Herr, mir ist wohl. Und nicht alle 10 Minuten sich wecken lassen. Lieber Gott, hab Gnade mit diesem Gesindel. Nein, Schwierigkeiten. Wir handeln uns selbst unsere eigenen Schwierigkeiten durch diesen Stress. Glaube ist keine Leistungsreligion und kein frommer Tripf. Wenn die Leute anständig die Bibel studieren und Jesus ging nachts und hat nachts gebetet und hat sich Zeit genommen, weil tagsüber zu beschäftigt war. Aber der hat auch geschlafen und er sagt, ruhet ein wenig. Wie werde ich mit Schwierigkeiten frei? Ruhet ein wenig. Der Herr sagt, geh in Urlaub. Und wenn du arbeitest und so weiter, du solltest in Urlaub gehen und die Zeit kaufen und Arbeit Arbeit sein lassen. Weißt, ich will dir nur die Wahrheit sagen. Wie werde ich mit Schwierigkeiten fertig? Du musst wieder zurück zur Bibel, zum Wort Gottes. Und der Herr zeigt dir, welche Bibelstelle du gerade lesen musst. Nicht der Pastor Matutis oder irgendjemand anders. Der Herr ist es. Der Geist Gottes leitet uns in alle Wahrheit. Ich denke, es ist so wichtig, dass du wieder zurück zu der alten Wahrheit kommst. Was Gott uns ganz am Anfang den Menschen offenbart hat. Der Teufel kommt dann so raffiniert. Und dann kommt er als Bußprediger, eine andere Sache wieder. Weißt du, da kommt er als Bußprediger, wir müssen Buße tun. Und eigentlich hast du schon Buße getan. Wenn du deine Sünden Jesus Christus bekannt hast, hast du Buße getan und musst nicht mehr büßen. Du musst nicht immer alle 3 Wochen zum Heiland kommen und sagen, Herr Jesus, vergib mir, ich bin ein armer, elender Sünder. Wir waren arme, elende Sünder. Und er hat uns vergeben, wir haben Gnade gefunden. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind Kinder Gottes. Aber der Teufel will dir immer wieder schlechtes Gewissen einreden. Es ist so wichtig, dass du dich Gott hingibst und dann einfach dem Herrn folgst, dein Kreuz auf dir nimmst, die Probleme auf dir nimmst und diese Probleme löst, die Gott hingibst. Weißt du, der Teufel ist ein alter Falschmünzer. Heutzutage gibt es nicht mehr auf der Euronoten, steht nicht mehr drauf, wenn du gegen die Noten fälschst und Falschgeld druckst, dass du 10 Jahre ins Knast kommst, steht nicht mehr drin. Warum auch, weiß ich nicht, vielleicht, weil es Falschgeld sowieso ist. Aber früher auf die D-Mark stand drauf, wer diese D-Mark druckt und so weiter und vervielfältigt und was weiß ich, der wird für ein Zuchthaus bestraft. Der wird mit Zuchthaus bestraft. Und der Teufel bringt so viel Falschgeld unter die Leute. Das habe ich nur hier ein paar Sachen, das was ich gesagt. Falsche Werte, fromme Bußübungen und versorgt also die Gläubigen ganz wunderbar mit Falschgeld. Und letztendlich, was kannst du dir mit Falschgeld kaufen? Mit 80-Euro-Note, was kannst du da kaufen? Weißt du, dann wunderst dich, ja, dafür kriege ich doch nichts. Ich bete und bete und bete und bete, weil es Falschgeld ist. Weißt du, du brauchst richtiges Geld. Gott hat den Gutschein gegeben, hier seine Verheißungen, löse sie mal ein. Lös mal seine Verheißungen, das ist so viel, hast du für jeden Tag einmal ein Fürchte dich nicht und dann noch viele andere Sachen. Falschgeld kann deine Probleme nicht lösen, kann es nicht bezahlen. Da bringt es dann noch ins Gefängnis, wenn es nicht aufpasst. Den meisten Leuten fehlt die Gabe der Geisterunterscheidung. Ist das vom Herrn? Und alles Fleischliche ist nicht vom Herrn. Alles Seelische ist nicht vom Herrn. Vom Herrn ist das, was der Heilige Geist einem gibt. Und es gibt individuell jedem ganz was anderes. Und es deckt sich immer mit dem Wort Gottes. Und alles, was sich mit dem Wort Gottes nicht deckt. Wo hat Petrus Wecker verkauft? Ich weiß, sehe nirgends so. Petrus hat nirgendwo Wecker verkauft. Oder Sanduhren wenigstens. Das hat es damals schon gegeben. Weißt du, du brauchst das Echte. Der Simon der Zauberer macht Geschäft. Und du musst aufpassen, wenn es mit dem Wort Gottes Geschäft gemacht wird. Oh, Petrus, gib mir auch diese Gabe. Wenn ich den Leuten die Hände auflege, dass sie plötzlich da den Heiligen Geist empfangen, nicht nur in Zungen beten, den Heiligen Geist empfangen. Und dann sagt er, du sollst verdammt werden mit deinem Geld. Kannst du das Echte und das Falsche beurteilen? Die wird so viel Tag ein, Tag aus angeboten, so viel Falschgeld. Und viele sind vollgestopft mit geistlichen Sachen, die gar nicht von Gott sind. Die sind irgendwo anders fabriziert worden. Bevor du dich an die Geister ranmachst, möchte nur sagen, musst du zuerst den Heiligen Geist empfangen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ist ganz arg wichtig. Beim Glauben, gläubig werden, musst du den Heiligen Geist als nächstes empfangen, sonst wirst du abergläubisch. Und es ist für mich ein Schock. Für mich ein Schock. Leute, die in evangelikalen Kreisen sich bekehren, Gott möge sie segnen. bin bald, so wie die Moslems sagen. Der Herr möge die Leute segnen, sie bekehren sich, sie machen sich viel Mühe und sie sind puritanisch, sie machen eine ganze Sache, aber sie empfangen nicht den Heiligen Geist. Und das Schlimme ist, überall, wo du fast hingehst, wo diese Leute mal triffst, wo du solche Leute kennst, die sind in der Esoterik gelandet. Sie suchen das Spirituelle, sie suchen das Geistige. Wenn der Heilige Geist nicht kommt, kommt der Aberglaube. Bevor du dich an den Heiligen Geist dran machst, oder an die ganzen Geister und Geisterunterscheidungen und so weiter, werde voll des Heiligen Geistes. Du brauchst so ein Barometer, der sofort ausschlägt, wenn es nichts, was vom Herrn ist. Du brauchst so ein Barometer, wo du hingehst, heiß, 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 kalt. Verstehst du, dass du ganz genau unterscheiden kannst? Das ist Geisterunterscheidung. Dass du spürst, sobald du mit jemandem ins Gespräch kommst, sobald du jemand die Hand drückst, sobald du jemand in die Augen guckst. Und sobald eigentlich in seine Wohnung kommst oder was weiß ich, wo du hinkommst, du spürst, dein innerer Barometer, dein Kompass sagt, Bruder, das ist nicht echt. Und du spürst, da ist Gott nicht da, da ist der Teufel. Auch wenn alle lauter Maria und Josef und alle Heiligen da stehen, in aller Liebe. Weißt du, aber du spürst, da ist nicht der Herr. Dass irgendetwas stimmt nicht. Vielleicht wirst du nicht gleich sofort auf Anhieb sagen können, was nicht stimmt. Und musst auch gar nicht sagen, du bist ja kein Prophet. Aber du wirst spüren, da ist irgendein anderer Geist da. Es ist genauso, da riechst du es fast sogar, da stinkt's. Ja, ich übertreibe es nicht. Am Geruch schon. Eine Katze oder ein Hund merkt viel eher, was für Geist da ist, anstatt mancher frommer Christ. Ich bin auch manchmal überrascht, dass manche Tiere viel empfindsamer sind, viel sensibler sind wie Menschen. Die Menschen sind nicht sensibel. Die denken, dass alles, was kirchlich ist, was religiös ist, was vom Pastor ist, was von der Bibel ist, was irgendwie fromm klingt oder der Name Gottes erwähnt wird, sogar das Kreuz. Der Teufel hat auch keine Angst vorm Kreuz, glaub mir das. Du kannst 10 Kreuze aufstellen gleich. Aber der hat von Jesus Angst. Der hat von Jesus Angst. Der hat von dem Blut Jesu Angst. Da zittert er. Und dann zittert er von Menschen, die das tun, was in der Bibel drin steht. Weißt du, der Teufel glaubt auch. Der Teufel ist ein sehr gläubiger Kerl. In aller Liebe, der Teufel ist ein Gläubiger. Der Glaube steht in der Bibel und zittert sogar, wenn er von Gott was hört. Und das Problem ist, er tut nicht. Und du merkst ganz schnell, auf welches Geisteskind der Mensch ist. Tut er das, was die Bibel sagt, oder redet er nur, was die Bibel sagt? Sei Täter des Wortes. Daran erkennt man Echtes und Falsches. Tut er auch. Oder tut er alles nur im Fleisch? Wir machen so viel Fleisch. Leibliche Übung ist nichts Nützes, steht in der Bibel. Aber wir müssen auch leibliche Übung machen. Aber im Geist. So. Falschgeld. Die Gabe der Geisterunterscheidung hilft uns. Das Echte und Unechte. Heutzutage, wenn du an der Kasse gehst und 50-Euro-Schein abgibst, dann machen sie Kreuzchen mit so einem Stift. Verstehst du? Weiß nicht, spüren sie oder merken sie was oder die prüfen, ist das echt? Ein Kreuzchen. Kannst du auch so ein Kreuzchen machen, so unterscheiden, ist das echt oder falsch? Weißt du, man kann kritisieren, aber kritisieren ist noch keine Geisterunterscheidung. Kannst alles kritisieren, kannst alles zerreden. Das Richtige tun. Im richtigen Leben stehen. Nur wer das Echte kennt, kann auch das Falsche unterscheiden. Solange du noch nie was Echtes gesehen hast, kannst du auch nicht beurteilen, was ist das Falsche. Du kannst das Falsche nur beurteilen, wenn du das Wahre gesehen hast. Wenn du Gold gesehen hast. Wenn's mal in Griechenland, da wollte mir jemand Schmuck verkaufen. Und ich wollte Schmuck kaufen, gewiss. Und dann haben wir geprüft, ob das echt ist oder nicht echt ist. Man kann prüfen schon mit Feuer. Mit Feuer prüft man. Und dergleichen. Also alles, was nicht echt ist, das ist alles nur Doublé, alles nur schön Glanz. Manchmal glänzt es sogar besser wie das Echte. Aber im Feuer prüft man. Bevor du an die Geister dich ranmachst, deinen Barometer einschalten. Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die kaufen jeden Ramsch, glauben jede Irrlehre. Und der Teufel versteht, dich dann irgendwie falsch zu kanalisieren. Und dass du selbst, du glaubst, du dienst Gott, aber du dienst letztendlich den Dämonen. Und in guter Absicht sogar. Du meinst es gut, aber die Weichen sind falsch gestellt worden. Du gehst in eine falsche Richtung. Und dann artet das in Gefühlsduselei, das Fechten in der Luft, was es auch so ist. Und tust Sachen, die nichts bringen. Aktivitäten, die nichts bringen. Tote Werke, sagt die Bibel sowas. Beschäftigen sich mit Sachen, die nicht in der Bibel lesen oder am Rande irgendwo in der Bibel lesen oder sagen, so könnte es das gedeutet werden. Weißt du, selbst wenn ich etwas deute, es muss vom Heiligen Geist sein und der Heilige Geist muss mir Zeugnis geben. Man tut es, so ist es. Und das Erstaunliche ist, ich bin jetzt beim 2. Petrus noch in der Vorbereitung und da fällt mir eins auf, wir haben uns nicht mit Fleisch und Blut besprochen, sondern wir haben es vom Herrn empfangen. Sogar Petrus sagt, also wir glauben nicht, was die Leute uns erzählen haben, wir glauben nicht irgendwelchen Märchen oder Fabeln oder Altweiberfabeln, wir haben selbst die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir müssen selber das gesehen haben. Und das, was Petrus dort auf dem Berg der Verklärung erlebt hat, das hat sein Leben verändert. Das, was du in der Gegenwart Gottes erlebt hast und du vom Berg runtergestiegen bist, dann weißt, was falsch und was richtig ist. Du musst auf dem Berg gewesen sein. Du musst Jesus gesehen haben, wie er auf dem Thron sitzt, wie sein Kleid leuchtet, heller als 1000 Sonnen. Und dann kannst du sagen, das ist nicht das Licht, das du mir erzählst. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten. Also Schwierigkeiten, lauf nicht davon, wenn Schwierigkeiten kommen, löse sie mit Gottes Hilfe. Und Gott hat gesagt, ich will dir helfen, ich will dir zur Seite stehen, ich will dich nicht verlassen. Weißt du, wenn wir anfangen zu beten, und das ist, wie wir Schwierigkeiten lösen, wir sagen Gott alles. Wir sollen Gott alles erzählen. Ich habe eine Sache, die ich erst ansprechen möchte, was wir nicht tun, was die Charismatiker nicht mehr tun. Da ist der Hiskia, ich muss das vielleicht ein bisschen anders aufzäumen. Da ist der Hiskia, da kommt der Prophet und das, uns geht es manchmal auch so. Du hörst und du liest in der Bibel, Hiskia, bestelle dein Haus, du wirst sterben. Kennt ihr diese Geschichte? Bestelle dein Haus und du wirst sterben. Und das war Gottes Botschaft und Gott hat durch den Propheten geredet, Hiskia, bestelle dein Haus und du wirst sterben. Und was hat Hiskia gemacht? Als der Prophet draußen war, hat nicht mit dem Propheten geredet. Hat nicht gesagt, Prophet, bitte bet für mich. Oder versuch mal ein bisschen Feigen anzurühren oder sonst noch was. Wo es in einem anderen Fall gemacht worden ist. Vielleicht findest du ein Rezept, eine göttliche Lösung. Weißt du, was er gemacht hat? Er dreht sich zur Wand und weinte bitterlich. Und ich möchte einen Punkt ansprechen, was Christen tun sollten, wenn sie Schwierigkeiten haben. Nicht den Schwierigkeiten weglaufen. Sich von dem, was sie gesehen und gehört haben, selbst wenn sie wissen, das hat Gott geschickt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Herr hat es zugelassen oder was sonst auch, dreh dich zur Wand und weine bitterlich. Hiskia weinte bitterlich. Und sagt, Gott, ich habe noch so viel vor zu verändern. Ich habe Reformation angefangen. Ich habe hier dein Haus jetzt ausgebessert. Ich habe den Gottesdienst jetzt wieder angefangen. Ich habe dir so viel gedacht. Aber Herr, ich muss sterben. Ich soll mein Haus bestellen. Und er weinte zur Wand. Du sollst zur Wand beten lernen und zur Wand weinen lernen. Was es auch immer heißt. Und er weinte zur Wand. Und der Prophet ist rausgegangen. Und er hat seine Botschaft verrichtet. Und derselbe Prophet, der gesagt hat, du wirst sterben, der kriegt am Ausgang vom Hof, kriegt einen Auftrag, geh zum Hiskia wieder zurück und sag, Hiskia, der Herr wird dir 15 Jahre deines Lebens verlängern, dass du das Werk, das du angefangen hast, vollendest. Aber das Geheimnis war, dass er geweint hat. Wann hast du zum letzten Mal über dein Problem, deine Schwierigkeit geweint? Der hat nicht mit Leuten geredet. Leute, wir machen so viel Dummheiten, indem wir anfangen, überall zu erzählen, ich habe Schwierigkeiten. Dreh dich zur Wand und weine. Red mit Gott. Schütt dein Herz vor dem Herrn aus. David hat mal vor Gott geweint, bis er keine Tränen mehr hatte, bis er innen drin ausgetrocknet ist. Er hat geweint. Wann hast du zum letzten Mal geweint? Nicht über Schwierigkeiten, wir können über Schwierigkeiten auch plärren und sagen, mir bricht alles zusammen und zittern und Nervenzusammenbruch erleben. Wann hast du dich zur Wand gedreht und gesagt, ich will nichts mehr wissen von diesen Dingen? Ich will mit Gott reden. Was hat er mit mir vor? Und Gott kann. Gott kann. Mein eigener Vater war schwer krank, invalide, hat eine Familie gehabt. Wir waren 8 Kinder. Und wir sind Christen geworden. Und mein Vater hat diese Geschichte gelesen und sagt, der liebe, wie Gott dem Hiskia noch so ein paar Jahre dazu gab. Und er sagt, lieber Gott, du kannst mich nehmen. Ich bin bereit zu gehen. Nimm mich. Aber was passiert mit meiner Frau? Was passiert mit den kleinen Kindern? Oder mit den Kindern? Vater, du kannst mich nehmen. Nimm mich. Wenn der Jüngste aus dem Haus geht, hol mich ab. Und mein jüngster Bruder ging auf die Bibelschule, fertig mit dem Abitur, im September. Im Oktober ist er krank geworden und im November ist er heimgegangen. Als der Jüngste aus dem Haus ging. Weißt du, Gott hört unser Gebet, wenn es von Herzen ist, wenn es ehrlich ist, wenn du keine Show machst und sagst, Herr, du kannst mich holen, ich bin bereit zu gehen. Aber das Werk ist noch nicht fertig. Und vielleicht ist auch dein Werk, dein Lebenswerk noch nicht vollbracht. Du kannst auch noch nicht sagen, es ist vollbracht. Und deshalb solltest du zur Wand gehen und weinen. Und die Wand kann dir nicht helfen und wird dir auch nicht helfen. Aber Gott ist hinter der Wand, hinter deinen Problemen, hinter deinen Schwierigkeiten. Und er hat geweint und der Prophet muss zurück sagen, tut mir leid, Hiskia, ich habe nicht gelogen, ich habe dir die Wahrheit gesagt vorhin, aber Gott hat seine Meinung geändert. Wenn du weinst, ändert Gott seine Meinung über deine Situation. Wenn du weinst, dann muss der Prophet kommen und das alles widerrufen. Wenn du Buße tust, Gott hat mit Ninive genau das Gleiche gemacht, auch widerrufen, nachdem sie in Sack und Asche 3 Tage lang da Buße vor Gott getan haben. In der Bibel heißt es, du aber wisse, in der letzten Zeit werden schwere Zeiten kommen, Schwierigkeiten weltweit. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Weißt du, wir müssen wieder stark werden. Aber der deutsche Mann weint nicht. Nein, wir sind hart wie Stahl. Nein, wenn die Männer mehr weinen würden, würde Gott mehr tun. Und wenn die Frauen nicht nur plärren würden, wenn sie Schwierigkeiten haben, nein, wenn sie einfach vor Gott liegen würden und weinen würden, Gott würde etwas geschehen lassen. Wir sind mitten in der Endzeit und Gott hat mit uns was vor, auch mit der Gemeinde, mit jedem Einzelnen. Und es ist so wichtig, dass wir wieder vor dem Herrn stehen. Dass wir mit Gott reden, nicht mit Menschen und nicht mit Engelzungen und nicht mit Menschenzungen, sondern wie der Geist gibt, auszusprechen. Das ist ganz was anderes, Engelzunge und Menschenzunge. Gott sagte zu mir, und das will ich ganz schnell weitergeben, Ruhe in mir einfach. Lerne in mir zu ruhen. Finde deine Ruhe in mir, deine Zuflucht in mir. Und ich schließe das am Sonntag dann, dass wir wissen, dass wir siegen werden und morgen, wir haben einen Zufluchtsort bei Gott. Ruhe in mir. Suche mir zu gefallen, hat der Herr gesagt, ich soll das einfach weiter sagen. Versuche nicht Menschen zu gefallen, Menschen recht zu machen. Suche mir zu gefallen. Diene mir und mehr verlange ich nicht von dir. Und in der Bibel heißt es, und Gott wird einen Unterschied machen, der ihm dient und der ihm nicht dient. Was das auch immer heißt. Dienen ist nicht, dass ich hier predige. Dienen ist Leben. Durch den Staub gehen. Unten durch. Das ist Dienen. Einfach Knechtsarbeit. Knechte und Mägde des Herrn. Das ist also Dienen. Wie man Schwierigkeiten verarbeitet. Gott stellt uns diese Probleme in den Weg und die müssen jetzt verarbeitet werden. Das ist das Material, aus dem Gold gemacht wird. Oder Diamanten. Weißt du, wie Diamanten entstehen? Diamanten ist nichts anderes wie verfaultes Holz. Aber der atmosphärische Druck, das ist es. Der Druck, dieser atmosphärische Druck, was es auch immer ist, von oben herab, dieser atmosphärische Druck macht einen Diamanten aus. Der Druck in deinem Leben, den Gott in deinem Leben zulässt. Wir sollen also nicht uns fürchten, mit mir passiert was. Nein, Gott will aus dir und mir Diamanten machen. Für seine Krone. Für seinen Thron, für sein Reich, Diamanten. Diene mir und mehr will er nicht von dir. Und dann geh den Weg, den ich dir vorgezeichnet habe. Gott hat für jeden Einzelnen seinen Weg vorgezeichnet. Dein Weg ist vorgezeichnet. Und das ist, nimm dein Kreuz und folge mir nach. Das ist also, den vorgezeichneten Weg zu gehen. Jeder hat eine andere Route in seinem Leben von Gott geplant bekommen. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Die größte Erlösung war für mich persönlich, als ich das erleben durfte, bin also natürlich noch nicht perfekt und ich erhebe nicht den Anspruch, dass ich perfekt wäre, aber ich bin auf dem Weg zur Vollkommenheit. Also aber die größte Erlösung, wo ich erlebte, von der Selbstbezogenheit, als Gott mich von der Selbstbezogenheit erlöst hat. Weißt du, das nimmt dich gar nicht mehr so wichtig. Nimm das nicht alles so persönlich. Nimm das alles gar nicht so ernst. Also, weißt du, wir müssen ernst nehmen, das Leben. Weißt du, du bist leichtfertig. Es ist nicht leichtfertig. Du nimmst nicht mehr so ernst, wie der Teufel es nimmt. Und er möchte, dass du es so ernst nimmst. Ich nehme das Leben nicht mehr so ernst. Alles geht vorüber. Sonnenschein und Regen geht vorüber. Sturm geht vorüber. Erdbeben geht vorüber. Alles geht vorüber. Gesundheit geht vorüber. Krankheit geht vorüber. Jugend geht vorüber. Alter geht vorüber. Tag geht vorüber, Nacht geht vorüber, Sorgen gehen vorüber, alles geht vorüber. Diese Selbstbezogenheit, ich, ach, was die mir angetan haben. Vergiss es. Weißt du, lass doch die Leute den Puckel runterrutschen. Ist einfach. Weißt du, das ist ja nicht christlich. Du, was ist christlich und was ist nicht christlich? Jesus sagt, niemand kann von mir mein Leben nehmen, es sei denn, ich gebe es. Und Jesus hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er ist von sich selbst weggekommen. Als er das erlebt im Garten Gethsemane, von sich selbst weg, Vater, nicht mein Wille, dein Wille. Ich bin für Gott nur sein Kind und egal was aus mir wird, Gott liebt mich. Er liebt mich nicht nur wegen meiner Werke, wie, dass ich fromm bin, dass ich predige. Gott liebt mich, weil Jesus für mich gestorben ist. Gott liebt mich deshalb. Ich werde von Gott geliebt, nicht wegen den Werken, was ich tue. Ob ich 10 taufe oder 100 taufe oder 100.000 taufe, spielt keine Rolle oder zum Herrn führe. Gott liebt mich aufgrund der Sache, was Jesus für mich getan hat. Nicht meine Werke, sondern seine Werke zählen. Und so weiter. Und ich bin sein Kind. Versuch einfach mal Kind Gottes zu sein. Schaffst du das? Wie viele ihn aufnahmen. Und du bist als Kind Gottes für Gott wichtig. Gott steht zu dir, egal wie du stehst. Natürlich, die Pietistin und die ganz super frommen. Ja, wenn du nicht richtig wandelst. Weißt du, Gott ist, der dich korrigiert. Nicht die Menschen. Weißt du, wenn Menschen dich anfangen zu korrigieren, die vermurksen dich. Und da hast du deine Schwierigkeiten immer, weil du dich von Menschen so viel vorbeten und vorsingen lässt. Hör doch auf. Du hör auf den Heiligen Geist. Und ich meine, hör die Predigt, aber die Predigt muss der Heilige Geist dir offenbaren. Ich predige im Geist und du musst im Geist die Predigt verstehen. Was will er eigentlich sagen? Was sagt er eigentlich? Wovon spricht er denn? Gott steht zu dir und Gott hat zu mir das gesagt und ich sage es euch einfach weiter, weil er das bei euch das Gleiche tut. Ob du die Prüfung bestehst oder nicht bestehst, er steht immer zu dir. Weißt du, ob du lauter Einser schreibst oder lauter Sechser? Gott steht zu dir. Es mag komisch sein. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Wir müssen perfekt sein. Nein, Gott liebt auch die Nicht-Perfekten. Die nichts geleistet haben. Die unterlegen sind. Weißt du, Gott ist es. Weißt du auch, Gott liebt dich, auch wenn du deine Feinde nicht besiegt hast. Er macht es dann nachher für dich später. Selbst wenn du jetzt in die Gefangenschaft gerätst und Kinder Gottes geraten ab und zu mal in Gefangenschaft. Denk an David, denk an Abraham, denk an Isaak. Die geraten in die Gefangenschaft. Aber der Herr holt dich von, oder in Sklaverei, Israel geriet in Sklaverei. Ein Millionenvolk. Und Gott holt uns raus. Du sollst nicht auf deine Probleme schauen, auf deine Schwierigkeiten. Ja, wir sind jetzt in Sklaverei geraten. Wären wir bloß nicht runtergetippelt nach Ägypten? Wäre nur unser Vater Jakob in Kanaan geblieben, im verheißenen Land? Aber der hat Dummheit gemacht. Ja, Familienfluch und so weiter. Ja, weißt du, du kannst nichts dafür, dass du jetzt in Ägypten geboren bist, nur weil dein Vater dort nach Ägypten runtergezogen ist. Die Patriarchen. Du bist jetzt dort. Aber der Herr ist dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Diensthause befreit hat. Und du sollst Gott danken, Herr, du bist mein Befreier. Und du bringst uns raus. Und du hast verheißen, wir werden hier nicht sterben. Wer dein Josef? Weißt du, was Josef gemacht hat? Balsamiert meine Knochen ein. Ich möchte nicht in Ägypten in eine Pyramide begraben werden. Ich möchte bei meinen Vätern begraben werden. Ich möchte nicht bei meine ägyptischen Freunde begraben werden. Ich will mein Grab nicht bei den Gottlosen finden. Ich möchte mein Grab in Hebron oder in Bethlehem oder wo auch immer. Begrabt mich im gelobten Land. Und 400 Jahre lang haben sie den Leichnam Josefs mit sich rumgeschleppt. Und Josua hat ihn bestattet, da wo er bestattet werden wollte. Er glaubt an die Verheißung. Und du darfst auch an deine Verheißung glauben. Und du wirst bei Gott nicht als Mumie einbalsamiert. Gott hat deine Seele, deinen Geist und deinen Körper in seiner Hand und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Das ist das Wort Gottes für mich. Das ist die Gnade Gottes, die er uns gegeben hat. Egal wie deine ganze Vergangenheit aussieht, durch Jesus hast du eine ganz neue Geschichte, eine ganz neue Biografie. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Mit Jesus können wir die schweren Zeiten durchmachen und durchstehen. Und wie schnell geht das Leben vorbei? Wie schnell ist das Jahr schon vorbei? Bald haben wir ja gleich wieder Weihnachten. Die Zeit vergeht so schnell. Haben wir Ostern gehabt, Pfingsten gehabt schon. Ach. Weißt du, mit Jesus kannst du die Stürme überleben. Weißt du, solange du Jesus in deinem Boot hast, und das ist A und O, da können Stürme kommen, da können Schwierigkeiten kommen. Mit Jesus überlebst du alles. Und in kritischen Momenten wird der Herr aufstehen und sagen, pssst, Wellen, bis hierher, hier müsst ihr euch legen. Der Herr hat das letzte Wort. Der Herr ist Herr aller Dinge. Gott hat alles unter Kontrolle noch. Er hat die Naturgesetze noch unter Kontrolle. Der hat das Universum noch in der Kontrolle. Der Mensch kann da nichts Großes machen. Du bist das, was du in deinem Herzen bist, was du in deinem Herzen hast. Weißt du, und wenn du in deinem Herzen den Herrn hast, dann sprichst du zu dem Berg. Dann sprichst du zu deinen Hindernissen. Dann sprichst du zu deinen Schwierigkeiten. Dann sprichst du zu deinen Nöten und Ängsten und so weiter. Und du merkst, die Stunde Gottes kommt. Und Gott wird mich hier rausholen. Gott wird mich hier rausholen von diesen bösen Menschen. Ich bin hier geraten als Sklave. Aber Gott wird mich rausholen. Denk an Josef im Haus des Potiphars als Sklave. Und er wusste, Gott hat mich hierher gebracht und Gott wird mich auch rausbringen. Wenn du in deiner Kraft etwas zu verändern suchst, wir haben ja gehört in dem Zeugnis, dann baust du nur Mist, schaffst dir neuen Ärger, produzierst dir neue Probleme, wenn du es an eigener Kraft machst. Weißt du, entweder du oder Gott. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott, er gibt keinem anderen seine Ehre. Wenn du sagst, Herr, mach du das, weißt du, dann freut sich der Herr und er springt um dich rum und er handelt. Aber wenn du das machst, sagst du, naja, wenn der das kann, soll er es machen. Wir kommen nachher später andermal. Weißt du, wir denken immer so perfekt. Versuch nicht immer perfekt zu sein. Erlaube Gott, was zu tun in deinem Leben. Und geh nicht nach deiner Vorstellung, nach deiner Mentalität. Geh nach Gottes Vorstellung. Auch wenn es Riesen sind. Gott erlaubt, dass deine ganze Selbstsucht aufhört, dass wir verzweifeln, dass wir die Führung, Kontrolle und was auch immer verlieren und sagen, jetzt aber Herr, ich krieg den Karren nicht mehr auf die Straße. Und das ist der Moment, wo das Wunder passiert. Schwierigkeiten kommen, sie sind normal in unserem Leben, doch wie reagieren wir? Drangsal werden kommen, doch wie werden wir sie bestehen? Werden wir ihnen davonlaufen, verzweifeln? Oder werden wir den Zweifel im Namen Gottes vertreiben? Ich glaube, darum rede ich, hat Paulus einmal gesagt. Vieles, was in deinem Leben passiert, hast du nicht rausgesucht, auch nicht herbeigebetet. Herr, schick mir Probleme. Wer würde das beten? Herr, ich brauche noch mehr Probleme. Ich habe noch nicht genug. Weißt du, manchmal beten Christen Unsinn zusammen. Ich weiß, wovon ich spreche, deshalb warne ich euch. Betet keinen Unsinn. Auch nicht einen frommen, pietistischen Unsinn. Wir haben einen Bruder gehabt, der hat in der Gemeinde gepredigt und hat so hingebungsvoll gepredigt, Herr, zerbrich mich. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann auch gebetet. Lieber Gott, oh, ich möchte dir ein brauchbares Werkzeug sein. Herr, zerbrich mich. Du, ich kam in das Teufelsmühle. Der Herr hat mich zerbrochen, dass ich und meine Frau, wir nicht mehr beten konnten, dass jemand anders 15.000 Kilometer für uns beten musste. Diese Geschichte will ich nicht groß wiederholen hier oder erzählen, aber auf jeden Fall, wenn wir nicht mehr beten, betet jemand anders. Aber ich wünsche niemand die Zeit des Zerbruchs. Aber Herr, zerbrich mich. Du erlaubst, weißt du, du erlaubst den Teufel, dich zu zerbrechen. Auch wenn du dem lieben Gott das sagst. Schau den Hiob an, lies mal Hiob, 2. Kapitel. Da heißt es, oh, damit meine Söhne keinen Fehler machen, ich werde vorsichtshalber dem Herrn ein Opfer bringen, damit meine Jungs keinen Dummheit machen. Und was das Ergebnis war, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Schwierigkeiten kommen oft, weil du Furcht im Voraus hast. Auch fromme Furcht, auch religiöse Furcht. Oder, ja, was ich befürchtet habe. Die Söhne sind genommen worden, Besitz ist genommen worden, alles ist genommen worden. Natürlich, Gott hat es zugelassen. Gott hat über seine Seele gewacht. Taste seine Seele nicht, dann kannst du alles nehmen. Aber was ich befürchtet habe, Schwierigkeiten kommen, weil Furcht da ist. Und Furcht, wie vertreibt man die Furcht? Durch den Heiligen Geist. Die Liebe ist ausgegossen in euren Herzen und da ist kein Platz mehr für Furcht. Liebe. Weißt du, wenn du Gott liebst, fürchtest du nicht mehr. Und dann kommt das, was Gott will, das kommt, das wird kommen. Kannst auch nicht verhindern, auch wenn du noch so viel betest. Aber du musst nicht noch herbeibeten. Vorsichtshalber bete ich noch. Und das ist das Problem, warum viele Gotteskinder Probleme haben. Sie beten vorsichtshalber. Herr, beschütze meine Kinder. Und genau das Gegenteil passiert, der Schuss geht nach hinten. Weil Ängste da sind. Und der Teufel hört, ja, der hat Angst, seine Kinder werden verloren gehen. Meine Kinder gehen nicht verloren. Du und dein ganzes Haus, das ist das Wort Gottes. Und wir sollen uns das Wort Gottes uns halten. Egal was passiert, egal was, wie die Dinge kommen und geschehen. Gott hat mir ein schönes Wort heute Morgen gegeben. Er sagt, Prüfungen werden kommen und so weiter. Wenn ich weiter kämpfe, wenn ich weiter diene, wenn ich weiter Gott vertraue. Und dann hat er mir ein Stichwort gegeben. Und ich werde alles andere regulieren. Das Wort regulieren hat er mir gegeben heute Morgen. Für kontrollieren. Er wird alles regulieren. Er reguliert die Sachen. Er regelt meine Finanzen. Er regelt meine Beziehungen. Er regelt meine Glaubenseinstellung, meine Motivation. Er reguliert es. Ich werde es regulieren. Ich war so begeistert. Herr, du regulierst alles bei mir. Deine Gesundheit wird reguliert von Gott. Bei Schwierigkeiten ist das Bleiben so wichtig, damit Gott regulieren kann, Stille halten. Sonst kann er nicht regulieren. Der Gerechte flieht nicht. Weißt du, wir haben so viele Flüchtlinge, nicht nur politische, sondern auch geistliche Flüchtlinge. Weißt du, wenn Gott anfängt, in deinem Leben zu regulieren, dann fliehst du nicht in Sucht oder in Träume, in Medikamente, in Drogen oder wo auch immer. Weißt du, wenn Gott reguliert, da bringt es, da stimmt die Seiten deines Lebens, damit Harmonie entstehen kann. Er reguliert es. Die einzige Fluchtmöglichkeit, die ich dir empfehlen möchte, flieh in die Arme Gottes. Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Schwierigkeiten, lass Gott regulieren. Seine Gegenwart dich von allen Seiten umgeben. Und ich predige hier und einfach Menschen zu ermutigen, Gott reguliert deine Situation. Der regelt es, so wie er es will, das Hohe und das Tiefe. Lerne aus dem Wunder von Kana, Johannes 2, was er euch sagt, das tut. Lerne aus diesem Wunder, dann, das ist, wie Gott reguliert, was er sagt. das tut. Nicht nur, was er sagt. Ja, Herr, ich hab's gehört, wunderbar. Dein Wort ist herrlich. Oh, Halleluja. Nein, füll die Krüge mit Wasser. Gib dem Speisemeister. Tut, was er sagt. Er gibt die Lösung nicht auf einmal, sondern in mehreren Schritten, wenn Gott Lösungen schenkt. Weißt du, du bist ein Teil der Lösung. Gott, sind nicht die Opfer wichtig. Weißt du, wir denken manchmal, ich muss großes Opfer geben, dann kriege ich auch großen Segen. Gott, sind nicht die Opfer wichtig. Gott sagt irgendwo im Alten Testament, ich will deine Opfer nicht. Gehorsam ist besser wie Opfer. Verstehen wir? Gehorsam ist besser wie Opfer. Tut, was ich euch sage, hat der Herr gesagt. Gehorsam ist besser. Stille sein, ruhig bleiben, Augen schließen, sich Gott überlassen und dann hören, was er sagt. Deine Schwierigkeiten werden gelöst, wenn du auf Gott hörst, nicht auf Pastor Matutis und nicht auf Bruder und Schwester und nicht auf irgendeinem Evangelisten oder Bibellehrer oder sonst was. Der Heilige Geist will dein Bibellehrer sein. Bibelstudium ist wunderbar, ich lade euch alle ein zum Bibelstudium, aber der beste Professor ist der Heilige Geist. Weißt du, und dann bist du da und ich möchte euch jetzt ein paar Tipps ganz schnell geben, ein paar Minuten habe ich noch Zeit. Also, wie kann ich Schwierigkeiten am leichtesten loswerden? Fang an zu gehorchen in kleinen Dingen, nicht in großen, in kleinen Dingen. In kleinen Dingen ist so wichtig, in Lappalien, in Bagatellsachen. Weißt du, das Große würdest du sowieso gehorchen, das ist dann kein Problem, aber im Kleinen. Fang nicht zu betteln oder bettle nicht so viel, sondern danke. Das hat uns Gott befohlen. Fang an zu danken, denn dem Dankbaren schließt sich der Himmel auf. Der Dankbare wird recht positiv, der bekommt eine positive Einstellung, der Dankbare. Fang an zu danken für jedes Stückchen Brot, für jedes Glas Wasser. Fang an, Gott zu danken für alles Mögliche. Nicht nur in der Gemeinde, lieber Gott, ich danke dir. Das ist kein Kunststück. Fang an, Gott zu danken, der dich vielleicht über die Straße führt, der dich begleitet, der dir ein gutes Wort sagt. Fang Gott zu danken für Kleinigkeiten. Fang an, Gott zu danken für Kleinigkeiten. Und nicht Gott zu danken, sondern auch dem Menschen zu danken, der das getan hat. Wer nur nörgelt, der macht sein Leben zur Hölle. Vergiss deine verlorenen Schlachten. Mach an deiner alten Geschichte nicht weiter. Schwierigkeiten. Lauf nicht davon. Nein, mach an diesen alten Schlachten nicht weiter. Es hat dir nichts gebracht, wird es auch dich nicht weiterbringen. Häng nicht so sehr an deiner Vergangenheit. Du hast eine Zukunft. Du bist ein Mensch der Zukunft. Ärgere dich nicht. Sonst bekommst du noch eine größere Krise, wenn du dich ärgerst. Ärgere dich nicht. Ärger steigert deine Probleme nur und den Blutdruck und fördert Krebs. Wenn du keinen Krebs haben möchtest, ärgere dich nicht. Bleibe ganz ruhig. Fang an, dankbar zu sein, wo so viele undankbar sind. Weißt du, jemand hat was Gutes getan, hat 5 Euro Rente mehr bekommen, schreibt dem Amt, danke, dass sie mir 5 Euro mehr gegeben haben. Nein. Aber nein, 5 Euro, was ist 5 Euro? Ja, kannst du 2 Döner kaufen schon. Fang an, für Kleinigkeiten zu danken. Ich möchte nur euch einbeziehen und einladen. Danken ist ein Opfer. Und ganz besonders in schwierigen Zeiten. Danke, wenn du Schwierigkeiten hast. Danke Gott. Jetzt ist verrückt. Danke Gott auch für die Schwierigkeit. Das ist das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachzufolgen. Fang an, Gott für deine Schwierigkeiten zu danken. Danke, Herr, für die Schwierigkeiten, für die Probleme, die so aussichtslos mein Leben so, ja, verfahren machen. Schizophren. Du dankst nicht dem Teufel, sondern du dankst dem Herrn für die Schwierigkeiten. Weißt du, was das passiert? Du ärgerst den Teufel, fuchswild. Was, der dankt Gott? Der bringt es noch fertig? Ist er so verrückt? Er dankt Gott, dass jetzt seine Frau gestorben ist, seine Kinder gestorben sind, ihr Mann gestorben ist, oder was weiß ich. Der dankt Gott. Die sind ja alle bei Jesus. Verstehst, fang an zu danken. Für das Negative Gott zu danken. Dann polst du das um. Dann machst du aus dem Negativen das Positive. Und wir müssen lernen, umzupolen im Geistlichen. Und danken ist der Schlüssel. Ein biblischer Schlüssel. Fang an zu danken. Für die bösen Zungen. Je mehr sie reden, desto populärer bist du. Weißt du, über langweilige Leute spricht kein Mensch. Die sind uninteressant. Aber die was tun und die was anstellen und die was unternehmen, über die wird geflüstert. Und weißt du, und danke Gott für die Schwierigkeiten. Der Apostel Paulus war so einer, wenn er in eine Stadt reinkam, hat er geguckt, wo kann ich hier einen Skandal anfangen? Ja, wo kann ich hier auf dem Marktplatz das Wort Gottes verkündigen? Wo können die Leute sich aufregen? Und dann, denk an Ephesus, überall, wo er hinkam, in jeder Stadt hat Paulus ein Problem gehabt oder eine Methode gehabt, der Evangelisation, der Verkündigung. Er hat nicht irgendwo im Winkel, in irgendeinem Hinterhof da gepredigt. Nein, er hat auf dem Marktplatz sich hingestellt und hat gesagt, hallo, unser Gott lebt. Und es hat einen Skandal ausgewirkt oder ausgelöst. Wir dürfen keine Angst haben vor Skandale, vor Konfrontation. Viele Leute haben Angst vor Konfrontation. Ja, was passiert was? Menschen, die glauben, die gehen auf ihre Probleme zu, sind wie Eisbrecher. Sie handeln, sie schauen nicht zu, sie verteidigen sich nicht immer. Christen müssen aufhören, sich ständig zu verteidigen. Wir sollen den Feind angreifen. Geh auf deinen Riesen zu. David. Ich möchte gerne dabei gewesen sein. Weißt du, die anderen verstecken sich alle und verkriechen sich hinter dem Wagen. Einschließlich der König Saul. Aber David geht auf den Riesen zu. Er wartet nicht, bis der liebe Gott vom Himmel eingreift. Er tut es was. Hier in der Humboldt-Universität vor 150 Jahren, da hat ein Professor Vortrag gehalten. Es gibt keinen Gott. Oder Gott ist tot. Und hält einen Vortrag. Und da kommt aus Sachsen ein Junge, ein Grobschmied. Hufnagel heißt er. Und denkt, ich habe heute Abend sowieso nichts vor. Ich gucke mal, was der Professor erzählt. Ein gläubiger junger Mann. Und hört sich den Vortrag zu. Und dann sagt der Professor, wenn es einen Gott gibt, ich habe den so gelästert und so weiter, er existiert nicht, Gott ist tot, dann soll er einen Engel schicken und mir eine Ohrfeige geben. Dann steht Hufnagel auf mit seiner Bratze als Grobschmied, geht nach vorne und sagt schönen Gruß vom lieben Gott und knallt ihn eins. Der rutscht nach vorne und sagt schönen Gruß vom lieben Gott, das kann auch der Hufnagel erledigen. Weißt du, viele deiner Probleme kannst du selber erledigen. Hör mal zu, deine Schwierigkeiten. Weißt du, du musst nicht warten auf ein Wunder vom Himmel. Geh du auf den Spötter zu und sag, bitte, was haben Sie da erzählt? Ist das alles okay? Woher haben Sie das? Oder wie Billy Graham, als jemand zu ihm kam und sagte, Gott ist tot. Aber er sagt, tut mir leid, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Weißt du, du musst nicht auf den Mund gefallen sein. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Das ist das Wort Gottes. Widerspreche. Nimm nicht alles hin. Akzeptiere nicht alles. Lauf nicht gleich davon und lass dich nicht jagen. Der Gottlose rennt und niemand jagt ihn. So ganz schnell. Dankbar sein. Nicht jammern. Jammern tun viele. Gott tut nicht, solange gejammert wird. Geschwister, und das ist die Wahrheit, er trieb die Klageweiber zuerst raus und dann hat ein Wunder gewirkt. Wenn du das Negative erzählst, freut sich nur der Teufel. Das Negative zu erzählen, das ist ja eine Anbetung Satans. Das ist Dämonenkult. Du verherrlichst das Negative. Wenn du etwas Negatives erlebst, bitte hör mir gut zu, behalte es für dich und nimm es in deine Kammer und sag es dem lieben Gott. Und der das Verborgene sieht, wird es öffentlich dir vergelten. Und er sagt, mein ist die Rache. Also, jammer nicht so viel, erzähl nicht überall, brauchst niemand wissen. Denn dann wird dein Problem nur noch größer und schlimmer. Sag Gott, dreh dich zur Wand wie der Hiskia und sag lieber Gott und weine lieber, bevor du redest. Die gleiche Energie, die du für Jammern benutzt, kannst du auch für Weinen benutzen, für dich selber. Und Jesus sagt, beweint nicht mich, beweint euch und eure Kinder. Ja, das ist. Schwierigkeiten wird es immer geben, aber weine. Denn du hast eine großartige Verheißung in der Bibel. Und er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Der Tag X wird kommen. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Es wird keine Schwierigkeit mehr geben. Und es wird kein Problem mehr geben. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Weißt du, Gott führt dich manchmal unmögliche Wege, ausweglos und so weiter. Aber der Herr sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Ich will etwas für dich tun. Tipps noch ganz schnell, wie komme ich aus meinen Problemen und Schwierigkeiten raus? Alle haben Schwierigkeiten, zuerst einmal allgemein. Aber fang an zu danken und fang an, wenn es biblisches Prinzip ist, zu segnen. Die Hälfte der Gleichnisse Jesu geht um das Geld. Segne deine Finanzen, segne dein Geld. Segne das Wenige, was du hast, das Schärflein. Segne die paar Brote, die du hast. Lass es den Heiland in die Hände. Leg sie ihm und sag, Herr Jesus, ich habe nicht mehr als das bisschen Öl und so weiter. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Reich Gottes an erster Stelle. Und dann fällt euch alles andere zu. Dann beginnt die Lösung. Was ganz arg wichtig ist, um Probleme zu lösen, Disziplin zu haben. Dranbleiben. Dranbleiben. Nicht nachgeben. Ordnung in seinem Leben bringen. Geschwister, es ist so wichtig, Ordnung zu bringen in den Finanzen. Ordnung im Gehirn. Ordnung im Gefühl. Ordnung in den Wünschen. Ah, Herr, wenn ich Bill Gates wäre, wenn ich eine Milliarde hätte oder Millionen hätte, na, mir würden schon 1.000 Euro reichen. Nein, versuch nicht materialistische Wünsche, sondern deine Wünsche müssen eine Etage höher sein. Bei Gott. Und ordne. Ordnung sucht Gründe. Befreie dich von allem Unnötigen. Die meisten Leute versagen, weil sie keine Ordnung haben. Bring Ordnung in deinem Schreibtisch. Das ist ganz arg wichtig. Weißt du, wenn ein ganzer Berg ist und dann unbezahlte Rechnungen, Mahnungen und so weiter. Weißt du, die meisten Leute, die finanzielle Schwierigkeiten haben, bei denen sieht es chaotisch am Schreibtisch aus. Eine Tatsache. Bring Ordnung. Bring Ordnung in deine Finanzen. Der Zehnte ist auch so ein Teil. Berechne dein Geld. Plan dein Geld, wie du dein Geld einnimmst und wie du dein Geld ausgibst. Gott reguliert, aber du musst auch was regeln. Bestelle dein Haus. So, nachdem er das begriffen hat, dieser Hiskia, dann hat er was angefangen. Ordnung trennt dich von der Schlechte von den Guten. Das trennt, Ordnung ist es. Also Ordnung macht Ordnung in deinem Leben. Fang an, manche Sachen abzulegen, die du gar nicht brauchst. Das Unnötige. Wir haben so viel unnötiges Zeug, schleppen wir mit, Ballast. Muss abwerfen. Ohne Entscheidungen und ohne Entschlüsse wirst du nicht weit kommen. Du musst also Entscheidungen treffen in deine Vorstellungen. Also schreib deine Ziele, deine Pläne ganz konkret auf und bring Ordnung in deinem Lebensstil. Mit Aufstehen und Schlafen gehen sogar. Da fängt es an. Die meisten sind Chaoten. Und deshalb wundern sich. Gott segnet kein Chaos. Gott segnet Ordnung, Kosmos. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott will uns Kontrolle lehren. Wie bringe ich meine Schwierigkeiten aus der Welt? Wie bereinige sie? Also zuerst einmal fang du an, das, was du kannst, zu kontrollieren. Übersicht zu verschaffen, wo du kannst. Und da, wo du nicht kannst, bitte Gott um Hilfe. Gott hat dich geschaffen, nämlich zum Herrschen und nicht zum beherrscht werden. Entweder kontrollieren dich die Schwierigkeiten oder du kontrollierst die Schwierigkeit. Kontrollierst du deine Ausgaben, deine Einnahmen? Kontrolle, was ist Kontrolle eigentlich? Bericht geben, das ist Kontrolle. So Feedback, Kontrolle. Du Rechenschaft, heißt es in der Bibel mal. Einfach, dass du dir selber mal eine Rechenschaft ablegst. Herr, das war gut und das war nicht gut. Das war nicht in Ordnung. Und was ich da gehört habe oder gesehen habe, war nicht in Ordnung. Und da musst du auch Mut und Zivilcourage haben und sagen, das ist nicht in Ordnung. Und da fängt Geisterunterscheidung schon an. Versuche ein Budget aufzustellen für dein Leben. Jesus sagt, überschlag die Kosten. Wenn ihr einen Turm bauen wollt, überschlag die Kosten. Kannst du ausführen? Wenn du nicht ausführen kannst, dann stell dir das Bauwerk ein. Wir sollen Haushalter sein. Und Haushalter haben einen Haushaltsplan. Was es auch immer ist. Hab in deinem Leben nicht nur den finanziellen, sondern auch mit deinen Kräften. Viele haushalten nicht mit ihren Kräften. Die überfordern sich. Weißt du, sie denken, alles, was sie sehen, das müssen sie auch haben. Lass dir von Gott zeigen, was du brauchst und was du nicht brauchst. Wir müssen unsere Wünsche von unseren Nöten trennen. unsere Wünsche, von unseren Nöten. Was ist nötig und absolut nötig und was ist unnötig? Was ist nur Wunschdenken? Was ist Wunschdenken? Wir sind in dieser Welt, wir müssen lernen, in dieser Welt zurechtzukommen. Die Welt ist wüst und leer geworden, aber jetzt muss man mit dem wenigen, was da ist, zurechtkommen und uns selbst nicht überfordern, auch nicht religiös. In Prediger 7, da steht es, sei nicht so fromm, sei nicht so religiös, sei nicht so gerecht. Das geht nicht gut aus, die Gerechtigkeit. Weißt du, wir müssen gucken, dass wir nicht überfordern, unser Stolz. Wir wollen auch so sein wie die oder jene. Nein, du bist du und bleib du. Versuch nicht, irgendjemand anders zu sein. Das ist, wie wir Schwierigkeiten kriegen. Wir kriegen Schwierigkeiten, weil wir nicht die sein wollen, die Gott wollte, dass wir sind. Wenn du eine Antilope bist, dann rennen wir eine Antilope. Und wenn du eine Schnecke bist, dann kriechen wir eine Schnecke. Und versuch nicht, als Schnecke mit einer Antilope mitzuhalten. Und du kriegst Nervenzusammenbruch, wenn du anfängst, ein Schneckenleben zu führen. Also wir müssen unsere Identität finden. Und das ist zuerst mal wichtig. Wie löse ich meine Schwierigkeiten? Finde deine Identität. Überfordere dich nicht. Übernimm dich nicht. Und mach keine Versprechungen, die du nicht halten kannst und willst. Und nimm nichts Ungeprüftes. Du musst zuerst mal prüfen. Ist das gut für mich? Will das der Herr von mir? Hat er das von mir hier gewollt? Oder haben mir Menschen das nur einsuggeriert? Du wirst ein Prediger werden. Vielleicht wirst du nur Schuhputzer. Und Gott wollte, dass du ein Schuhputzer bist. Aber nein, der Herr will, dass ich ein Prediger werde, was so schön ist. Nein, ich wünsch, muss das sein, was Gott dich berufen hat. Wir sollten uns auch von niemandem treiben lassen. Geschwister, wir haben Schwierigkeiten, weil wir uns so jagen lassen. Viele Gottlose oder Gottlos sind all die Menschen, die nicht mit Gott verbunden sind. Das können auch Christen sein, die schon 20 Jahre Christen sind, die nicht so eng mit dem Herrn verbunden sind. Die lassen sich von jedem Mann treiben. Werdet nicht Menschenknechte. Das ist nicht nur, dass du immer nur das was nachsprichst. Nein, du tust, was die Leute tun. Oder wie die Leute es tun. Wir sollen lernen, in Freiheit zu leben. Und in Freiheit heißt in Abhängigkeit von Gott. In Verantwortung vor Gott. Und so lösen wir die Probleme. Wir sollten unsere Grenzen kennen, unsere Grenzen setzen bis hierher. Und wie du Schwierigkeiten löst, ist, indem du Nein sagst. Und mehr Nein sagst wie Ja. Weißt du, der Teufel nimmt den kleinen Finger und dann nimmt er dich dann und hat er dich ganz voll. Versuch einmal vor Gott verantwortlich zu leben, Rechenschaft abzugeben. Sagen, Herr, das ist das Leben, das du mir gegeben hast. Gott, du hast mich als Manager meines Lebens berufen. Ich bin mein eigener Manager. Mein Geschäftsführer. Ich bin für mein Leben hier verantwortlich. Und wenn du in der Ewigkeit gehst, wird Gott nicht sagen, was hat der Herr Matthäus dir gesagt? Was hat der Herr Meier dir gesagt? Was hat der Bruder und die Schwester gesagt? Hast du das getan, was ich dir gesagt habe? Hast du das getan? Was mein Geist dich gelehrt hat? Was du in meinem Wort gelesen hast? Nein, Herr, ich habe die anderen alle kopiert. Gott hat dich in eine Position gebracht und du sollst die voll ausschöpfen und ausnützen, verantwortlich drin sein, das Optimale daraus machen. Und du bist selbst für deine Arbeit verantwortlich. Der Herr will deine Hände Arbeit segnen, nicht was die anderen gemacht haben, was du gemacht hast. Wir müssen lernen, zu sparen, so viel wir können, auszugeben, so viel wir können und zu behalten, so viel wir können. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, die gegebenen Gaben, die Gott uns gegeben hat, so umzugehen. Wir sollen Überfluss haben. Weißt du, wir müssen die Zeit der fetten Jahre nützen, der fetten Kühe nützen, wenn die magere Zeit nachher kommt, mit unseren Pfunden wuchern, denn wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen. Was hast du mit der Schwierigkeit gemacht, die ich damals dir in den Weg gelegt habe? Ja, Herr, ich habe so lange gebetet, bis es verschwunden ist. Aber Gott wolle, dass du dein Problem zum Projekt machst, dass du die Sache angehst, dass du etwas unternimmst dagegen. Und Gott sucht treue Knechte und Mägde, die einen Plan haben. Und mit den Gaben und Talenten, wo sie so wenig wie sie haben, sie müssen nicht viel haben, aber anfangen zu wuchern. Du hast eine kleine Kraft, heißt es einmal in der Bibel, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir haben alle nur eine kleine Kraft. Wir sind alle nur kleine Funzeln. Aber wir haben den Namen Gottes nicht verleugnet. Wir haben den Namen Gottes gebraucht. Wir haben mit Gott gerechnet, wir haben über Gott geredet. Und wenn du über Gott sprichst, hör mal, wenn du über Gott sprichst, ist Gott gegenwärtig. Sprichst du über Schwierigkeiten, ist der Teufel gegenwärtig. Hast die Wahl. Rede über Schwierigkeiten, rede über negative Sachen, ist der Teufel gegenwärtig. Aber rede über die Güte, die Freundlichkeit, den Frieden, die Barmherzigkeit und so weiter, und Gott ist gegenwärtig. Versuch einfach, dein Leben so richtig einzusetzen zur Ehre Gottes. Und lass das, was Gott dir gegeben hat, nicht rauben. Die Zeit ist sehr kurz. So schnell ist das Leben vorbei und was hast du erreicht? Werde nicht nachlässig. Das heißt also, dass du sagst, na ja, das bringt sowieso nichts, ich finde mich damit ab. Nein, du findest dich mit deinen Problemen nicht ab. Du sollst dich damit nicht abfinden, du sollst zu Gott die Sachen bringen. Du hast sie gefunden. Diese Probleme hast du jetzt gefunden. Jetzt hast nicht abfinden und sagen, jetzt weg, 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 weg. Nein, du nimmst dieses Problem und trägst in die Kammer und sagst, lieber Gott, guck mal an. Und du behältst es im Auge. Und du guckst, was Gott daraus macht und wie er das macht. Und wenn er sagt, hilf ihm ein bisschen oder hilf, greif, pack zu. Und da kriegst du einen Impuls, füll die Krüge mit Wasser, dann tust du, was er dir sagt. Du wartest auf die Stunde Gottes. Und das ist, wie wir manchmal Schwierigkeiten haben. Wir warten nicht auf die Stunde Gottes. Wir denken, jetzt! Aber der Herr vermehrt Wasser oder verwandelt Wasser in Wein erst, wenn der letzte Tropfen verbraucht ist. Du musst Gottes Arbeitsweise und Arbeitsmethode kennen. Schwierigkeiten sind erst Gottes Möglichkeiten, wenn nichts mehr da ist. Ich habe nur noch ein bisschen Öl und ein bisschen Bier. Weißt du, warum der Elia zu der Witwe gehen musste und 18 Monate später erst? Weil die Witwe hat noch Öl gehabt und die hat noch ein bisschen Mehl gehabt. Und erst als sie draußen war und Holz auflas und als der Prophet dann gerade so über die Quere läuft, dann sagt der Frau, Gott hat mich zu dir geschickt. Ja, aber wir haben nichts mehr. Ich bin hier, mein letztes Stück Brot zu backen. Oh, sagt er, wunderbar, ich bin genau in time, just in time. Ich bin genau richtig. Das letzte Stück Brot, wir wollten sterben, mein Sohn und ich. Aber der Prophet sagt, backe, backe, tu das ruhig und bring mir das erste Stück raus. Erstlingsgabe. Weißt du, wenn du Gott die Erstlingsgabe gibst, ist das ganze Brot gesegnet. Römer 11, Vers 16. Ist das Ganze, wenn du Gott das Erstling bringst, wenn du Gott an erster Stelle in deinem Leben setzt, was es auch immer ist, du bist krank, aber du lässt dich auf alle vier in die Gemeinde bringen. Du bist schwach und du sagst trotzdem, ich höre Gottes Wort, ich werde nicht aufhören, meine Bibel zu lesen, ich werde nicht aufhören, kindlich zu glauben, nicht kindisch, kindlich. Ich werde das tun, was der Heilige Geist mir sagt, und ich werde mich nicht nervös machen da von irgendwelchen Geistern. Nein, wir sind nicht dazu da, uns nervös zu machen von allen den möglichen Kuckucksvögeln, die irgendwo so ein Kuckucksei legen und dann irgendwas ausbrüten. Nein, wir haben das Evangelium, wir haben das pure Wort Gottes, Vollkornbrot. Halleluja. Schwierigkeiten, die werde ich los, beten. Und dann empfinde ich Weine. Aber das kannst du nicht hier in der Gemeinde. Das kannst du auch nicht auf der Straße. Da musst du allein sein, wo du die Wand hast, wo du dich zur Wand drehst, wo dich niemand kontrolliert, dich niemand beobachtet, denn du weinst zum Herrn und nicht für Menschen. Weißt du, natürlich, ich kenne Leute, die können plärren auf Befehl 3, 4 und dann plärren sie. So wie manche in Zungen singen können. Oder auch anders. Nein, das muss der Heilige Geist. Der Heilige Geist muss dich so bring, dass du sagst, oh Gott, verlängere mir mein Leben. Und Gott wird es tun. Gott tut das, was die Heiligen begehren. Steht in der Bibel. Gott tut, was die Heiligen begehren. In deiner Schwierigkeit, schau auf den Herrn und erwarte alles vom Herrn. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine unendliche Liebe. Herr, du liebst uns, du prüfst uns nicht unnötig. Und wenn wir im Vater unser beten, erlöse uns von dem Bösen und führe uns nicht in Versuchung, dann heißt es dort, und führe uns durch die Versuchung. Vater, ich möchte, dass du deine Kinder durch die Schwierigkeiten, durch die Nöte, durch die Ängste, durch die Anfechtung hindurchführst. Herr, dass sie da drin nicht stecken bleiben und der Böse sie überwältigt. Herr, führe sie durch. Halleluja, und reguliere du das Leben eines jeden Kindes Gottes, das hier ist. Herr, ich habe dein Wort gebracht und dein Wort soll nicht leer zurückkommen. Bitte lass dein Wort wuchern, dein Wort wachsen, lass dein Wort weiterwirken. Lass es Taten werden, lieber Heiland. Lass es Taten werden in unserem Leben. Ich segne alle Geschwister, die dein Wort gehört haben und noch hören werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise God. Wir singen. Bitte. Herr der Herren, und wir nehmen unser Abendopfer auf, auch vielleicht, es ist nur ein Schärflein, egal wie viel es ist, spielt es keine Rolle, Gott weiß es, Gott will dein Opfer segnen und Gott wird dich belohnen, Halleluja, gepriesen sei der Herr. Herr der Herren.